Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich habe eben überlegt, lieber Thomas, Grüße nach München, wie ich anfange. Und dann ist mir eine Idee gekommen direkt. Und wir fangen so an. Der Unterschied zwischen einem Radprofi und uns ist, dass wenn man aus einer, wegen Krankheit, also einer Grand Tour aussteigt, man nicht wieder einsteigen kann. Und wir können das.
Ja, schönen guten Abend nach Köln. Das ist tatsächlich unser großer Vorteil gegenüber denjenigen, die jetzt zum Beispiel beim Giro aussteigen mussten.
Ja, wir hatten, wir möchten gar nicht groß drüber reden, wir hatten einen gesundheitlichen Incident, um es so zu nennen. Und wir haben schon immer so gehandhabt, wer krank geschrieben ist, der nimmt nicht auf. Also ist einfach so. Und deswegen mussten wir uns jetzt ein bisschen Zeit lassen. Und das ist aber alles jetzt zumindest wieder auf einem, wie ich hörte, auf einem besseren Weg und guten Weg, und dementsprechend können wir jetzt wieder einsteigen. Und das dann auch zur wichtigsten und entscheidendsten Phase des Giros. Ich habe mal geguckt, wen wir getippt haben. Ayuso hat der Thomas getippt, und vor Roglic, vor Landa. Und er drückt Landa und Bernal die Daumen. Von diesen fünf Namen haben wir jetzt noch, warte kurz, Ayuso drin. Ob er gewinnt, ich möchte dir nicht deine Illusion rauben, Thomas. Aber ich halte es.
Der ist auch schon raus.
Der ist auch raus? Ach so, ich habe heute nicht sehen können. Ich war selber auf dem Rad unterwegs, deswegen bin ich auch ein bisschen dusselig im Kopf. Der ist heute raus. Ja, gut. Dann kannst du immer noch Bernal die Daumen drücken, ne? Das ist ja auch was.
Nein, ja.
Ich hingegen habe mit Daniel Felipe Martinez, Ayuso, Landa das Podium. Gut, Martinez, wahrscheinlich sagst du jetzt gleich, der ist heute auch raus, aber er sagt, glaube ich, nee, oder hoffe ich nicht.
Nein, der ist noch dabei.
War auch gestern zumindest mal so in einer Form, wie ich ihn mir öfter gewünscht hätte, aber dass der den Giro gewinnt, da müsste noch extrem viel passieren. Also die einzige Möglichkeit ist, dass er heute Nacht wirklich allen Konkurrenten die Fahrrädern klaut. Sonst sehe ich da nicht viele Chancen. Also Juso ist raus, Landa ist raus, und ich drücke aber Daumen Carapaz und Steinhauser. Und da muss ich sagen, läuft gar nicht so schlecht für mich. Dazu kommen wir aber später dann mehr. Wenn du zwei Attribute für den bisherigen Giro nehmen dürftest, welche würdest du nehmen?
Mega spannend.
Ist mega ein Attribut. Was war, habe ich Attribut gesagt? Ich wollte Adjektiv sagen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob mega, ja, eigentlich schon.
Nee, spannend und spektakulär.
Ja. Ja. Ich kannte mal jemanden, der hieß Megalomistax. Was übersetzt, glaube ich, so größenwahnsinnig heißt. Spannend, spektakulär. Ich würd vielleicht noch ereignisreich ergänzen. Und dann haben wir, glaube ich, auch alles abgedeckt, was man da benutzen kann und sollte. Sehr, sehr schön. Mal wieder, also es klingt jetzt blöd, mal wieder eine spannende Grand Tour zu sehen. Aber
ja, ich muss schon sagen, Grand Tours, an denen Tadej Pogacar nicht teilnimmt, sind doch tatsächlich spannend.
Ja, aber wer weiß. Ich habe Fotos gesehen, du vielleicht auch, von Jonas Vingegaard aus den letzten Tagen. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob der bei seinen 100-Kilometer-Runden immer noch ein Gel mitnimmt. Also, weil so dürr, also ich fand den schon wirklich, ich will nicht sagen erschreckend dürr, aber ich musste kurz noch an Rasmussen denken, oder? Also, vielleicht sind denen auch alle so.
Man wird sehen, also die beiden treffen ja tatsächlich dann schon eine Woche nach dem Giro bei der Dauphiné direkt aufeinander, und auch noch der dritte des Tourpodiums, Remco Evenepoel.
Ja, und Gaudu. Ich glaube, in jeder Übertragung, wenn er irgendwo erwähnt wird, wird immer gesagt, dass die Dauphiné-Rundfahrt ja seine Abschiedsrunde ist. Mal gucken. Gut, aber bevor wir dahin gehen, zur Dauphiné oder zur Tour de France, besprechen wir jetzt doch nochmal zumindest so die ersten Phasen, die erste Woche, die zweite Woche des Giros. Zumindest so, wir haben, glaube ich, eben hast du es Überflug genannt, oder Überfliegen ist, wir möchten zumindest unserer Chronistenpflicht nachkommen, und es gibt auch manche Tage, da ist halt mehr passiert als an anderen. Ich würde sagen, Tirana können wir vielleicht so ein bisschen als Block machen, nicht Tirana. Bullshit. Albanien, Hauptstadt Tirana. Das war so, also der gesamte Auftakt war, mal abgesehen vom Zeitfahren, wo Zeitfahren fand ich jetzt, glaube ich, einigermaßen unspektakulär ist. Also es ist nicht so wirklich was passiert, ne? Also die Erwarteten waren vorne, Joshua Tarding, Probisch, Jay Wine, und ansonsten und unspektakuläres Zeitfahren und die anderen Tage gewinnt halt Mats Pedersen.
Ich fand diese drei Etappen in Albanien sehr gelungen, was aus veranstalterischer Sicht der Fall ist. Also die waren spannend, also du wusstest nie, beim Zeitfahren war klar, dass ein Zeitfahrer vorne ist, aber an den anderen beiden Tagen wird es jetzt ein Sprint, wird das was für hügelfeste Fahrer oder gar machen die Klassementfahrer jetzt das Rennen an dem Tag. Der einzige Haken oder das einzige, was man so ein bisschen aussetzen kann, ist, ja, die Stimmung an der Strecke war dann doch ein bisschen anders, also gedämpfter, sage ich mal, oder waren weniger Leute an der Strecke als in Italien dann selbst, was mich schon gewundert hatte bei der Teampräsentation selbst in Tirana. Ja, offenbar wurde da auch gar nicht groß Werbung für gemacht. Also da sind immer auch mal Leute durchs Bild gelaufen, die offenbar ziemlich überrascht davon waren, was da jetzt für eine Veranstaltung ist. Und ja, das war so das Einzige, was man vielleicht ein bisschen aussetzen könnte, ja. Aber ansonsten war das ein gelungener Auslandsstart.
Ja, und was mich überrascht hatte bei der ersten Etappe, Wout van Aert, zweiter Platz hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Da hatte man auch spekuliert, wie gut ist er jetzt beim Zeitfahren, wie fit ist er? Vielleicht fährt er da ins gelbe Trikot und so weiter. Hat sich dann nicht bewahrheitet, beziehungsweise hat nicht geklappt. Aber das
ins Rosane dann.
Ins Rosane, Entschuldigung, natürlich.
Ja, man muss sagen, an diesem ersten Tag, also es war eine relativ schwere Etappe, die Ereignisse, die im Prinzip waren, war leider kurz vor Ziel ist da Landa ausgeschieden.
Böser Sturz. Der
ist über so ein, ja, sag ich mal, so eine Straßenabsenkung in so einen Vorladenbereich runtergefallen. Und damit einer der Favoriten schon raus und dann am Ende gewonnen, Sprint von Mats Pedersen vor Wout van Aert, aber an dem Tag gab es ein Interview mit ihm im Ziel und da war er völlig irgendwie außer Atem und hat gehustet und man hat schon gemerkt, dass der nicht so richtig fit ist.
Ja, mich hat es auch überrascht, dass er diesen zweiten Platz da überhaupt rausgeholt hat. Mats Pedersen damit im rosa Trikot hat er nur einen Tag behalten. Am nächsten Tag war es Roglic, der im Zeitfahren Zweiter geworden ist, also auch kaum Rückstand. Ich meine, die Abstände waren ja eh relativ gering, bis 20 waren sie noch innerhalb von einer halben Minute. Roglic hat es dann da übernommen, am zweiten Tag bei diesem relativ kurzen Zeitfahren und am nächsten Tag ging es wieder zur Retour. Da ging es an Mats Pedersen zurück, der durch die Bonifikation sich das geholt hat. Ich glaube, ne, 10 Sekunden Zwischensprint oder war das der Red Bull-Kilometer? Und dann
hat er sowieso die Etappe gewonnen und dadurch das Trikot dann wieder zurück übernommen von Primoz Roglic. Ja, auch das war sehr, sehr eindeutig. Generell muss man sagen, kommt man dann vielleicht später auch nochmal dazu, Lidl Trek, eigentlich die Mannschaft des Giro d'Italia, sie haben jetzt, meine ich, 5 Etappen oder 6 gewonnen sogar schon und läuft für die.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Mats Pedersen, der Sprinter jetzt auch seit dem ersten Tag dann im Sprinttrikot unterwegs und ich glaube, wenn jetzt nichts irgendwas Dramatisches wie Krankheit oder Sturz dazwischen kommt, wird er das auch mit nach Rom nehmen. Wir sind dann nach Italien gegangen, dann gab es die 189 Kilometer von Alberobello nach Lecce, würde ich jedenfalls denken, dass man es so ausspricht. Auch eine Sprintankunft, diesmal aber vom Team Picnic Post NL, also Caspar von Uyden, würde ich es aussprechen.
Von Uyden,
gewonnen, Mats Pedersen in dem Fall Vierter, aber ich glaube, der hat er trotzdem noch so ein paar Punkte mitgenommen und mal nicht gewinnen, nachdem er an diesem vierten Tag schon 2 Etappensiege drin hatte. Überhaupt nicht schlimm. War das, was irgendwas klingelt noch bei der Etappe? Nee, da war sonst nichts groß.
Nee, war eine klassische Sprintetappe. Erster Tag dann wieder in Italien. Alberobello ist berühmt für die Gegend dafür, diese Trulli-Häuser. Wenn du sie, also mit diesen spitzen Hütten, diese Häuser hat man da auch, da sind sie gestartet. Und es war ein klassischer Sprint, gewonnen von Caspar van Uden für Team Picnic Post NL. seit in dieser Saison wahrscheinlich dann der größte Erfolg. Sie hatten noch nicht so viel gewonnen, 3 Siege bislang erst in diesem Jahr und kämpfen da ja auch noch an der Abstiegszone, von daher ist er wichtig.
Am nächsten Tag war es ein relativ lustiges Bild. Wie überhaupt bei dem Giro relativ häufig ist in den, ich weiß nicht, ob ich das jetzt das erste Mal so wahrnehme und ob das in der Vergangenheit auch war, relativ häufig, dass man so eine Zieldurchfahrt doppelt hat. Ne? Also, dass man so einen Rundkurs nochmal in der Stadt hat. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, ist natürlich immer mit mehr Absperrung der Stadt verbunden und so, muss man sich als Stadt da auch irgendwie leisten können und irgendwie umsetzen können, aber finde ich eigentlich ganz cool. Und in dem Fall war es so, dass es eine Ankunft war, die so eigentlich so auf dem Papier okay schwierig aussah, also nicht so schlimm, aber der Anstieg so die letzten, ich weiß nicht, so 500 Meter oder so, das war 800, das war schon ordentlich Höhenmeter. So dass ich eigentlich dachte, also es war eine Fluchtgruppe und dann wurden sie wieder gestellt, wie so oft. Und auf einmal waren da vorne auch so ein Carapaz und Del Toro, Damiano Caruso und all diese Herrschaften. Und alle diese Hemdchen und dazwischen, nun gut, also Mats Pedersen ist jetzt alles andere als ein Hemdchen, der ist schon ein Brecher. Und ich dachte so, naja, also das kann jetzt irgendwie nicht so richtig, ein Brecher von 76 Kilo zumindest, ne? Also das muss man auch so irgendwie einordnen. Aber das kann ja nicht gut gehen, also das kann ja nicht klappen. Und der hat einfach mit einer, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, ich glaube brachiale Gewalt ist vielleicht das Richtige, seine Maschine von links nach rechts gewuchtet. Man sah förmlich das Tretlager auch von links nach rechts wandern. Einfach stumpf getreten und getreten und getreten und nicht aufgehört und hat das Ding dann abgeschossen. Also es hat mich, also war ich sehr irritiert und für ihn, also ne, ich finde, der ist jetzt ein Fahrer, den ich durchaus sage, okay, ne, habe ich nichts mehr auszusetzen. Also krasses Ding war das, oder?
Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft es. An dem Tag musste man ihn schon eigentlich zu den Top-Favoriten wieder zählen, weil der einzige, wenn man sich das Klassement-Tableau anschaut, der einzige richtige Sprinter, sage ich mal, mit Ausnahme von Alois Aula, sagen wir mal, auf Platz 4, der da ganz vorne mitmischen konnte. Zweiter dann Zambanini von Bahrain, dritter Pidcock.
Pidcock hätte ich da jetzt aber, also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, gewinnt Pedersen oder Pidcock, hätte ich so einen Pidcock da auch gesehen, oder? Das kleine Hemdchen, was da den Berg nochmal hochfliegt?
Ja, auf jeden Fall. Bei dem muss man aber sagen, so, ja, ist immer noch so ein bisschen, finde ich, der weiß immer noch nicht so richtig, oder der tanzt auf zu vielen Hochzeiten immer noch. Also der kam halt nicht mit der absoluten Topform zum Giro. Man hat schon gemerkt, dass so jetzt nach den Klassikern, dass er bei ihm ein bisschen abgefallen ist. Und dem fehlen so 2-3%, um dann wirklich mal eine Etappe zu gewinnen. Aber an dem Tag dann Dritter. Ja, und Mats Pedersen, es war dann bereits Sieg Nummer 3, richtig?
Ja. Ich hoffe, die haben das Rad danach nicht mehr benutzt, weil ich glaube, der so ein Carbonrahmen hält auch so viel pure gewaltige Kraft kaum aus, kaum raus. Also ich habe wirklich, also das kann man sich einfach, eigentlich müsste man das so in Zeitlupe nochmal betrachten und als wenn irgendjemand noch am Werkstoff Carbon zweifelt für Fahrräder, also wer diese Kraft absorbieren kann da im Gestänge, das kann nicht ganz schlecht sein. Nächster Tag war dann die Etappe Nummer 6 von Potenza. Ich wusste auch, ist mir jetzt aufgefallen, es gibt doch von Campagnolo eine Gruppe namens Potenza. Ich habe mich immer gefragt, woher der Name kommt, aber es scheint dann wahrscheinlich vielleicht möglicherweise ja wirklich vom namensgebenden Ort zu sein, irgendwas damit zu tun haben. Ja,
es war die längste Etappe des Giros, auch 227 Kilometer nach Neapel. Und auch eine, die für sehr viel Diskussionen gesorgt hat, weil an dem Tag gab es in einer Ortsdurchfahrt, wo es geregnet hatte, gab es einen Massensturz. Ganz viele Fahrer sind zu Fall gekommen, darunter fast das komplette Team Red Bull. Jai Hindley musste aufgeben, herber Verlust für Primoz Roglic. Danach wurde das Rennen neutralisiert. Der Veranstalter hat dann beschlossen, alle bekommen dieselbe Zeit bei der Zieldurchfahrt und es wird nur noch der Etappensieg ausgefahren. Letzten Endes muss man sagen, also nach dieser Unterbrechung, sage ich mal, also wo das Rennen wirklich komplett stillstand, weil einfach zu viele Fahrer gestürzt waren und bei einer Weiterfahrt dann auch nicht mehr gewährleistet werden könnte, wenn jetzt noch jemand stürzt, dass der dann medizinisch versorgt wird. War das die absolut richtige Entscheidung? Muss man dem Veranstalter auch mal Lob aussprechen, dann das Rennen zu neutralisieren und für diesen, sagen wir, für diesen Massensturz ja, da konnte eigentlich im Prinzip niemand irgendwie was dafür, weil es war einfach so rutschig.
Das sind teilweise
einer die,
Entschuldigung, ja?
Hat einer die Bremse gezogen und das ganze Feld lag am Boden.
Ja. Ja, das war einfach Pech. Also kann man nicht anders sagen, Juho Hollmann hat es ja auch erwischt. Der ist ja auch nicht mehr wieder, ja, hat nicht gefinisht an dem Tag und ist dann raus aus dem Giro. Fällt mir noch ein, wo wir darüber sprechen. Erinnerst du dich an den Retter von Carapaz beim Zeitfahren?
Ja.
Da ist mir aber
mit dem Zeitfahrrad quer in der Kurve im Prinzip drin.
Ja, genau, Rechtskurve. Und
der hat fast so ein Highslider gemacht.
Ja, mein lieber Herr Gesangsfan, da ist mir kurz das Herz stehen geblieben. Das war wirklich krass und auch die Reaktion. Und dann ist das, also ist er erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung und so. Huiuiuiui, da wird aber einiges an Adrenalin geflossen sein. Fiel mir nur gerade ein wegen Sturz und Radbeherrschung. Oder. Ja, das war einfach ein scheiß Tag, muss man sagen. Und ja, für das Team Red Bull war das so ein bisschen, ich will nicht sagen der Anfang vom Ende, aber Jay Hindley als großer Helfer nicht mehr mit dabei und ja, Roglic hat auch da gelegen.
Ich glaube, er ist gar nicht gestürzt an dem Tag.
Nee, war das nicht? Ja, er ist aber noch, ich weiß schon gar nicht mehr, wann er immer gestürzt ist, weil er hat sich ja schon.
Er ist in der Folge, meine ich, noch viermal gestürzt, bevor er dann ausgestiegen ist.
Ja, also ja, Pech.
Einfach und ja, Pech. Dann der Sprint, am Ende war es dann, ja, Massensprint würde ich es fast gar nicht nennen, also die paar Sprinter, die dann sprinten wollten, haben mal in Neapel gesprintet. Auch ein komischer Sprint irgendwie, da war es das erste Mal, dass Wout van Aert versucht hat, sich da als Anfahrer einzuschalten, um Olaf Koy den Sprint anzufahren, aber da merkte man schon so, eigentlich ist Wout van Aert nicht so der gelernte Anfahrer.
Ja.
Olaf Koy wurde da dann eingebaut, am Ende gewinnt Caden Groves für Alpecin de Koenig.
Ja. Und Mats Pedersen immer noch ein paar Sekunden vor Roglic, das sollte man auch zum Gesamtklassement eben kurz sagen. Etappe Nummer 7 war dann das erste Mal, dass man gesagt hat, okay, also wenn bis jetzt es irgendwie so ums Gesamtklassement gegangen wäre, dann wäre es mehr oder minder Zufall gewesen. Also ich dachte schon bei dieser Etappe, die Mats Pedersen gewonnen hat, wo es so steil hochging, da würden sich zumindest die Klassementfahrer noch ein bisschen mehr vorne zeigen. Hatte ich so kurz die Hoffnung, als ich bei der ersten Zieldurchfahrt gesehen habe, wie es da hochging. Aber Etappe Nummer 7 nach Tagliacozzo. Das war dann schon so, dass es das erste Mal entscheidend wurde und, oder wir uns gedacht haben, zumindest hier wird das erste Mal zumindest die eine oder andere Karte auf dem Tisch liegen. Nur und genau, das ist dann auch passiert. Und ich muss sagen, nach dieser Etappe hatte ich dann schon so ein bisschen die Sorge, jetzt haben wir uns schon darauf gefreut, dass es vielleicht eine spannende Rundfahrt wird und weil ein gewisser Pogacar nicht da ist. Naja, und jetzt sowas.
Ja, die Stellvertreter,
genau, die Stellvertreter.
An dem Tag Doppelsieg für die Mannschaft UAE, erster Juan Ayuso, zweiter Isaac Del Toro, Rang 3 Egan Bernal, dann Primus Roglic. Es war so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Vorgeschmack an Bergen, also es war jetzt kein richtiger langer Anstieg, sondern am Ende die letzten 2-3 Kilometer richtig steil in Richtung Ziel, sodass sich alle ein bisschen zeigen sollten und der da an dem Tag wirklich den stärksten Eindruck hinterlassen hat, war Ayuso tatsächlich, der mit einer späten Attacke da den Etappensieg geholt hat und ansonsten ließ sich jetzt an dem Tag noch nicht so viel schließen.
Nee. Ein bisschen, ich dachte mir, der Arme, mir wäre es an seiner Stelle ein bisschen unangenehm, weil Roglic hat, trotzdem er nur in Anführungszeichen Vierter geworden ist an dem Tag, durch seinen Zeitvorsprung durch das rosa Trikot übernommen. Auch irgendwie doof, ne? Wirst Vierter und kriegst dann trotzdem das rosa Trikot. Also was heißt trotzdem? Er hat es natürlich sich verdient, gar keine Frage. Aber irgendwie so bittersweet das Ganze. Und ja, die ersten, also nach Ayuso und Del Toro waren dann die ersten sieben oder die nächsten sieben waren dann noch in einer Gruppe. Aber auch danach waren die Abstände, sie hielten sich noch in Grenzen. Also zu dem Zeitpunkt Roglic vor Ayuso, Del Toro und was da schon für mich zumindest irgendwie so, ja, so nach dem Motto, okay, also es waren ja Platz 2, 3, 7 und wo ist noch einer und 15, was ich dann später noch ein bisschen zuspitzen sollte, schon von Team UAE, also krasse Mannschaftsleistung. Wen wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, aber mal kurz ich zumindest erwähnen möchte, ist, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, Matthias Waczek, der ja,
Waczek,
okay, Waczek, der ja einen unfassbaren Job bei Lidl Trek macht. Du hast eben schon gesagt, eigentlich das Team des Giros. Aber was der vorne gearbeitet hat für seinen Kapitän und Träger des, was für eine Farbe ist das? Rot? Rot, ja, ne? Das,
rosa.
Mats Pedersen? Nee, das Sprinttrikot meine ich.
Ach so.
Rot, ne?
Ja.
Ja, rot.
So mehr oder
weniger. Ja, aber es ist schon fast rot. Also es ist schwieriger zu unterscheiden als bei anderen Rundfahrten. Da hast du vollkommen recht.
Chiclamino.
Genau, also was er für Mats Pedersen so von vorne fährt, das ist schon ein Bolzer einfach. Finde ich beeindruckend.
Auf jeden Fall, ja. Der hat einen sehr, sehr starken Giro gefahren. War auch oft nah dran, mal eine Etappe zu gewinnen.
Ja, leider noch nicht gelungen. Würde ich ihm wünschen, wenn das nochmal, also nee, wird nicht mehr passieren, sagen wir mal realistisch, außer am letzten Tag, was glaube ich nicht. Kommen wir jetzt zur Etappe 8. Giulianova nach Castel Raimondo. 200 Kilometer hatten wir, glaube ich, vorher als so ein bisschen Ausreißer-Etappe angekündigt, weil wir, ja, also lag so nah, ne? Hinten so fast schon Klassiker-Profil auf den letzten 50 Kilometern. Vorher zwei Hügel, nie richtig steil, nie richtig schlimm. Und so ist es dann auch gekommen, also ganz einfach gesagt.
Ja, am Ende mit einem fast 50 Kilometer Solo von Luke Plapp aus einer Ausreißergruppe heraus gewonnen. Also es war unheimlich spannend, vor allem der erste Teil dieser Etappe bis zum Sasso Tetto-Anstieg. Also die ersten gut 90 Kilometer hat es da gedauert, bis sich überhaupt mal die Fluchtgruppe gebildet hatte. Und ja, dann am Ende wurde es in Sachen Klassement ruhiger, sage ich mal. Und ja, sehr verdienter Sieg dann für Luke Plapp mit diesem langen Solo.
Mhm. Aber auch da, ne, Georg Steinhauser, dem ich in die Daumen gedrückt habe, achter Platz, à la Bonheur, hat er schon gezeigt. Also er ist vielleicht nicht in der Form, in der er in der Vergangenheit Giro-Etappen gewonnen hat. Oder, was ich hoffe, dass er einfach sich ein bisschen zurückhält, nicht so auf die Freiheit bekommt, weil da die große Mission hinten dran hängt. Aber am Ende ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Wird sich ja auch noch zeigen. Also wenn er in die Situation gekommen ist, konnte er ja durchaus was beweisen. Kommen wir zu.
An dem Tag hat auch das rosa Trikot dann den Besitzer gewechselt, weil die Mannschaft Astana in der Ausreißergruppe zahlreich vertreten war und ja, Diego Ulissi hat es am Ende knapp, ganz, ganz knapp übernommen.
Die Astana-Jungs scheinen irgendwie wegen ihrer Abstieggeschichte, ne? Sie scheinen alle eine besondere Motivation zu haben, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also sie gehen natürlich massiv auf das Bergtrikot.
Ja.
Das haben sie jetzt mit Fortunato mehr oder weniger auch.
Safe. Ich glaube, das war gestern safe, wenn ich es richtig gesehen
habe. Genau, mehr oder weniger im Sack. Und Ulissi hat damit eine ewig lange Durststrecke auch beendet für die Italiener, weil der letzte Italiener, der im rosa Trikot war Alessandro De Marchi. Und ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber es ist 2-3 Jahre auf jeden Fall her, dass der das rosa Trikot hatte.
Mhm. Dann kommen wir zu von dir wirklich heiß herbeigesehnten Etappe Nummer 9. Und ich muss sagen, da ist schon, da haben sich die Veranstalter wirklich, vieles richtig gemacht, sage ich einfach mal. Also es war wirklich ein Happening, die Etappe. Es ist nicht für alle gut ausgegangen, das kann man auch sagen, aber das Finish, war wirklich eines Giros wert. Hatte einen Gewinner, mit dem ich nicht gerechnet habe. Auch kurz, hast du? Also wir spoilern ja jetzt hier nichts mehr. Also höchstens werden sich manche vielleicht noch mal nicht mehr daran erinnern, wie es ausgegangen ist. Aber als die unten reingefahren sind, also es hatte sich aus einer Gruppe dann Van Aert und Del Toro abgesetzt. Als die so einen Kilometer anderthalb vorm Ziel waren, auf wen hättest du einen Huni gesetzt, wenn man dich gezwungen hätte?
Das war ein 50-50-Duell, würde ich sagen, weil man vorher nicht genau wusste, ob, also rein von dem Kräfteverschleiß auf der Etappe her, klar hätte ich gesagt, Wout van Aert hat weniger verbraucht, aber Del Toro ist in so einer Steigung natürlich von den Anlagen her eigentlich stärker einzuschätzen.
Also ich hätte ganz klar auf Del Toro getippt, das sage ich ehrlich. Jünger, gesünder, Wäre für mich gar keine Frage gewesen. Das Einzige, die Erfahrung hat für Wout van Aert gesprochen, der da ja schon ein paar Mal öfter als der Toro hochgefahren ist. Aber wie viel diese Erfahrung bringt, hat man, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Kurve gesehen, als es ihn da fast noch in die Bande gescheppert hat. So ein kurzer Herzstillstand-Moment.
Naja, aber hat letzten Endes nur deswegen eigentlich gewonnen, weil er genau da vorbeigefahren ist, wo diese Kurvenkombinationen kamen. Und wenn du da als Erster durchfährst, kannst du im Prinzip nicht mehr eingeholt werden.
Ja. Aber auch, du gibst zu, dass da auch ein bisschen Glück noch dabei war. Also
wäre da jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendein Fahrer durchgefahren, hätte er wahrscheinlich einen Unfall gebaut, ja, aber es ist halt Wout van Aert, der doch schon ein bisschen sein Fahrrad unter Kontrolle hat.
Dann willst du dann sagen, ich hätte mein Fahrrad nicht so unter Kontrolle. Naja, ich sei ja zugestanden. Ja, aber ein schönes Ding, oder eine rundrum schöne Etappe, abgesehen von, ich glaube, an dem Tag ist aber Roglic gestürzt.
Naja, also man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Aus der Zuschauerperspektive, was aus meiner Sicht auch immer die entscheidende ist, und Veranstalterperspektive war das natürlich eine sehr gelungene Werbeveranstaltung für das Event Giro d'Italia und auch für die Region auf jeden Fall. Aus der Perspektive der Fahrer und einiger Teams und aus Sicht der Teamchefs, Staff, Mechaniker etc. ist so eine Etappe natürlich der Horror, weil die erheblich mehr Arbeit haben. Also natürlich die ganzen Räder vorzubereiten, man kann es im Prinzip komplett pro Team einen neuen LKW noch hinkarren mit anderen Rädern, weil das natürlich bedingt durch diese Gravel-Sektoren ganz anderes Material gefragt ist. Und natürlich alle da die Stürze oder Defekte auf den Schottersektoren fürchten. Deshalb kommt dann ja auch oft die Diskussion auf, muss so eine Etappe in eine Grand Tour oder soll das wirklich nur bei Eintagesrennen wie Strade Bianche sein? Ich finde, das gehört dazu. Mhm. Also man hat jetzt an dem Tag, klar, gab es einen Sturz, sag ich mal, von, ich meine, das war ein Ineos-Fahrer,
ja, klar.
Ineos. Der dann hinterher letzten Endes auch dafür gesorgt hat, dass da Roglic zum Beispiel zu Fall gekommen ist. Der hatte hinterher aber nochmal eine Panne und hatte dadurch Zeitrückstand. Am Ende konnten sie es einigermaßen in Grenzen halten mit, 2:22 und dann letzten Endes auf seinen Hauptkonkurrenten Ayuso, ja, so eine Minute 10 ungefähr. Es ist, ja klar, kann man dafür oder dagegen argumentieren, aber es gab später eine andere Etappe, da kommen wir noch darauf, wo es ein Finale auf einer ganz normalen Straße war und was meines Erachtens nach viel, viel gefährlicher war als diese Gravel-Sektoren.
Ja, also ich fand auch, es war jetzt nicht, also es hat da nicht in großen Mengen die Leute rausgekegelt und das Material gut. Ich finde, man könnte noch ein bisschen argumentieren von wegen die Kosten des Ganzen, ne? Also zusätzliches Material und so, ob es das rechtfertigt, aber ich glaube nicht, dass das im Vergleich zu sonst anderen Dingen, wenn man sich die Gehälter der Fahrer ja teilweise auch anguckt, der Topfahrer, da hält sich das auch im Ganzen. Und ich finde es einfach eine Bereicherung und es ist für die Zuschauer wirklich ein Spektakel und ich bin auch der Meinung, es gehört dazu. Und in der Gesamtwertung hat sich dadurch Del Toro auf den ersten Platz hoch vorgeschoben. Ayuso dann auf dem zweiten. Also da war schon, da würde ich sagen, jeder hatte jetzt eine Etappe. Da gab es noch keine großen Diskussionen von wegen, wer ist. Also bis da war auf jeden Fall ganz klar Ayuso Kapitän vor Yates. Der war nämlich auf Platz 9, auch nur 2 Minuten dahinter, also gar nicht so weit außer Schlagweite. Und McNulty auf 8, also wirklich Platz 1, 2, 8 und 9 von einem Team hat man jetzt auch so schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, aber da ging es ja schon los, sage ich mal. Zumindest in der Öffentlichkeit starteten die Diskussionen über die teaminterne Hierarchie bei UAE. Die Aussage von Del Toro ist doch etwas verwundernd. Der sagte, als sie da in diesem Schottersektor weggefahren sind, hat er hinter sich im Staub ein weißes Trikot gesehen und dachte, es wäre Ayuso. Es war aber das kolumbianische Meistertrikot von Bernal. Mhm. Und er hat dann erst später gemerkt, dass Ayuso in der hinteren Gruppe ist. Deswegen hat er in dem Moment dann auch Vollgas gegeben auf diesem Schottersektor. Das würde ich jetzt bedingt nur glauben, diese Aussage.
Ja, ich hatte ja vor, ich weiß gar nicht, ob ich das hier geäußert habe, an anderer Stelle auf jeden Fall. Ich hatte ja vorher so ein bisschen die Vermutung, man hatte ja schon so, Ich sag mal vorsichtig, andeutungsweise gedacht, vielleicht gäbe es Anzeichen, dass sich nicht alle im Team so ganz grün sind. So. Und meine These war die ganze Zeit, naja, also wenn es da jetzt Lager gibt und es ein ich sag mal, das Team sich spaltet oder so, dann dachte ich eigentlich, naja, okay, dann wird das vielleicht auch so eine Sprachsache sein, ne? Del Toro Ayuso auf der einen Seite, Spanisch sprechend, auf der anderen Seite Yates, McNulty, die englisch sprechende Fraktion. Vielleicht kann man das auf das reduzieren. Aber dass es jetzt dann irgendwie darauf hinauslaufen wird, dass Del Toro und Ayuso sich nicht grün sind, oder möglicherweise, oder wer weiß es, wir sitzen nicht am Tisch, ne? Also das sind alles jetzt reine Spekulationen, reine Vermutungen. Das habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Also da war ich nicht drauf vorbereitet, das stand nicht in meinem Roadbook.
Letzten Endes war die Etappe aber auch schon im Prinzip der Anfang vom Ende für Ayuso, weil auch er ist auf dieser Etappe gestürzt und musste anschließend mit mehreren Stichen am Knie genäht werden. Okay. Und das Knie letzten Endes war wohl auch der ausschlaggebende Faktor, warum er dann jetzt in den hohen Bergen, sag ich mal, auf der einen großen Bergetappe so viel Zeit verloren hat.
Ah, okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ah, also es ist natürlich,
das schiebe ich immer, auf meine Unkenntnis.
Es gab in den sozialen Medien oder auch auf verschiedenen Websites Bilder von dieser Verletzung und da klaffte schon eine ziemlich große Lücke, sag ich mal, die da genäht werden musste. Wenn du bedenkst, das Knie ist ja für einen Radfahrer eigentlich das wichtigste Gelenk im Prinzip. Also du bewegst es 2000 Mal vielleicht auf einer Etappe oder mehr. Und wenn da halt so eine Wunde, die mit Fäden genäht ist, 2000 Mal auf und ab bewegt wird, dann kann sich da schon was verziehen. Und das größte Risiko ist ja eigentlich immer, dass wenn du da den ganzen Tag über verdreckte Straßen fährst, dich die Wunde infiziert.
Ja, ja. Oh, ich hatte es gar nicht mitgekriegt. Insofern, aber wie gesagt, es liegt an mir und nicht daran, dass das jetzt nicht irgendwie, ne? Gut, also Del Toro vor Ayuso, Roglic kleiner Sprung nach hinten gemacht, ein Sprung nach hinten gemacht, klingt falsch, aber so war's. Dann zweites Zeitfahren, Joshua Tarling, diesmal nur Zweiter, genau, beim letzten Mal hat er gewonnen. Wie spricht man aus? Dan Hoel. Gewonnen. Punkt. Ich fand erfreulich, also der Rückstand von Carapaz hielt sich eigentlich für seine Verhältnisse in Grenzen. Also da hatte man schon Schlimmeres von ihm erlebt. Also das war völlig in Ordnung. Weil auch so ein Del Toro hatte jetzt ja auch war jetzt auch nicht so überragend. Also sagen wir mal
generell
so.
Also muss man halt zu dem Zeitfahren sagen, also ich fand, es war eines der kuriosesten Grand Tour Zeitfahren, die ich hier irgendwie gesehen habe. Man muss halt die äußeren Umstände immer in Relation dazu setzen. Und ja, so eine Wetterlotterie wie bei diesem Zeitfahren habe ich selten gesehen. Also
Mannschaftszeitfahren in Barcelona?
Jein, das war ja schon veranstalterseitig bedingt, dass da die Leute im Dunkeln dann auf einer unterwegs waren. Also es war absehbar, dass die irgendwann im Dunkeln fahren werden, weil man das Zeitfahren einfach so spät ausgetragen hat. Und hier, ja, da konnte keiner was dafür. Also die ersten Fahrer sind alle im Trockenen gefahren. Also da war alles okay. Irgendwann setzte dann Regen ein, aber auch nicht richtig, sondern nur auf bestimmten Streckenabschnitten. Und dann war es dann teilweise sogar so unter den Klassementfahrern, dass einige gefühlt die ganze Zeit irgendwie unter einer Wolke gefahren sind und die ganze Zeit nass geworden sind, während 3 Minuten dahinter plötzlich die Straße trocken war. Das war extrem kurios, weil ich das Problem, das alle hatten, das waren diese letzten Kilometer, die dann wirklich extrem rutschig und auch durchregnet waren. Mhm. Aber es gab ja, wie gesagt, unter den Klassementfahrern auch unterschiedliche Bedingungen. Deshalb auch so ein bisschen durcheinander gewürfelt, komplett mit Fahrern aus dem ersten Startblock und Klassementfahrern, sage ich mal, die Top 20. Wo du sonst sagen würdest, normalerweise, klar, so ein Fahrer wie Dan Hole, der kann das schon gewinnen vor Josh Tarling unter normalen Bedingungen auch schon, aber einen Primoz Roglic, einen Juan Ayuso, die wären normalerweise, hätten die gleichen Bedingungen wie die ersten zwei gehabt, weiter vorne gelandet.
Aber es änderte sich dadurch, also es egalisierte sozusagen das Ganze ein bisschen, weil abgesehen vom Carapaz, der jetzt 5 Plätze nach hinten gerutscht ist, und Ciccone von Giro Trek, vorne hatte sich sonst ja kaum etwas getan. an den Platzierungen, an den Abständen.
Ja, Bernal ist noch abgerutscht, am wahrsten Sinne des Wortes. Also der hatte auch einen Sturz.
Ja.
Ist mittlerweile, glaube ich, auch schon viermal gestürzt jetzt bei diesem Giro. Aber ja, ansonsten hatte sich da, wie du schon gesagt hast, keine großen Verschiebungen. Klar, Primoz Roglic ist durch sein gutes Zeitfahren 5 Plätze nach oben gerutscht, also ist dann wieder auf Platz 5 zurückgesprungen, hat den Abstand auf Ayuso so ein bisschen verkürzen können zumindest. Ja, ansonsten ist es da mehr oder weniger beim Alten geblieben.
Jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo es wo meine Erinnerungen auch wieder einsetzen. Etappe Nummer 11. Hat für mich zumindest eins der Bilder produziert, die Etappe, die mir, glaube ich, am Ende des Tages mit am meisten in Erinnerung bleiben. Und zwar ein Carapaz, der unten in einer Kurve am Anstieg, ne, es kam ein Zusammenschluss mit der vorderen Gruppe, und der nutzt diesen kleinen Moment aus, wo, ich will nicht sagen Unachtsamkeit herrscht oder so ein bisschen Konfusion, es ist ja keine Konfusion, es ist ja eine ganz normale Rennsituation, ne? Und jeder von denen, die da rumfahren, hat das bestimmt sowohl als Eingeholter als auch als Aufschließender mehr als ein Dutzend Mal erlebt. Aber Carapaz nimmt diesen Moment, attackiert und fährt einfach so eine richtig, richtig schön klassische Attacke. Also wie aus dem Lehrbuch, wie sagt Jens Vogt immer, wie aus dem Radsport-Lehrbuch Seite 1.
Ja, er hat sich das so ein bisschen ähnlich wie in der Formel 1, wenn da irgendwie Stau ist, zunutze gemacht. Bis dem Moment, als diese Ausreißergruppe eingeholt wurde, ist er innen in der Kurve noch durchgestochen und hinter ihnen war dann die Straße sozusagen blockiert durch die eingeholte Ausreißergruppe. Also die direkte Konkurrenz konnte da gar nicht reagieren. In dem Moment hat er extrem schlau gemacht, muss man sagen, und hatte dadurch schon mal so, ja, 50 bis 100 Meter Vorsprung vor dem Rest der Favoriten. Und dann hat ein kurzer Moment des Zögerns gereicht, dass er da auf 20, 30 Sekunden weggezogen ist. Und von dem Vorsprung hat er die letzten, was waren es, 7, 8 Kilometer profitiert und konnte, ja, 9 Kilometer sich gerade waren sogar, konnte den kleinen Vorsprung von 10 Sekunden ins Ziel retten.
Fantastisch. Also war echt, also das, da genau das sind so Momente, die ich am Radsport so richtig liebe. Und wenn es dann noch ein Fahrer ist, dem ich die Daumen drücke, dann ist es nochmal schöner. Also Richard, er war auch im Ziel ganz glücklich. Sein Sohn hatte, glaube ich, an dem Tag Geburtstag. Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Hat ihm den Sohn Sieg gewidmet und so. Da geht mir das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und viel mehr ist an dem Tag jetzt auch in meiner Erinnerung nach zumindest jetzt nicht passiert. Keiner mehr groß ausgestiegen. Im Gesamtklassement, gut, hat er sich natürlich so ein bisschen nach oben gesetzt. Diese 10 Sekunden plus 10 Sekunden Zeitbonifikation machen jetzt nicht, also ne, die waren jetzt nicht der Moment, der den Giro entschieden hat. Aber ich fand, dass Carapaz bis dahin sehr unauffällig, aber aufmerksam gefahren ist. Vorher im Interview ja schon öfter gesagt hat, ne, wir sind hier, um den Giro zu gewinnen. Also auch so eine Aussage, die wahrscheinlich Jonathan Wouters einigermaßen gut gefallen wird. Dieses, also auch, ne, wir möchten das und wir werden das alles dafür tun. Richtig schön. Also, ne, im Gesamtklassement, gut, Ayuso ist an dem Tag schon ein bisschen hinter, aber Del Toro erst ins Ziel gekommen, war jetzt aber auch nicht so, dass er da aus der Gruppe rausgefallen ist. Und ansonsten einfach nur ein schöner Tag zum Gucken. Also hat zwar die letzten 10 Kilometer gereicht, weil vorher war es so alles Standardprogramm, aber das war schön.
Ja, absolut. Also es hat sich an dem Tag auch wieder so ein bisschen die Tendenz bestätigt, dass Del Toro den viel besseren Eindruck macht als Ayuso. Und das spiegelte sich dann ja auch schon in der Gesamtwertung wieder.
Etappe Nummer 12 war dann eine Etappe, die wir als eine für die wenigen, der wenigen komplett reinen Sprintetappe ausgeschaut haben. Und ja, bemerkenswert von dem Tag in Erinnerung habe ich noch, dass wirklich das, was du eben schon mal beschrieben hast, was da noch nicht gut geklappt hat, also dass das Wout van Aert, Olaf Koi den Sprint anzieht, das hat da hat man ein bisschen gemerkt, das hat schon besser geklappt. Also da war so eine Links-Rechts-Kombination vom Ziel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man gesagt hat, da müssen wir vorne rein, da müssen wir die Ersten sein. Wenn das, also wer da vorne ist, der hat schon sehr große Chancen, das Ding abzuschießen.
Das haben sie sehr gut gemacht, ja, tatsächlich. Und auch schon durch den ersten Sieg für das Team in Siena durch Wout van Aert war natürlich schon viel Druck weg und wahrscheinlich, denke ich mal, hätten sie jetzt da noch keine Etappe gewonnen, hätte das auch nicht so gut geklappt an dem Tag.
Ja, wahrscheinlich. Das kann sein.
Ja, es kommt auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, sage ich mal, dazu, dass das da an dem Tag gut geklappt hat. Ja, und wie du schon gesagt hast, da hat 50% des Sieges gehen auch auf das Konto von Wout van Aert, von Olaf Kooij an dem
Tag. Ja. Also hat alles, ja, und du setzt dich vielleicht auch nicht selber, wenn du schon eine Etappe gewonnen hast, bist du nicht selber so im Kopf, es muss jetzt was passieren, der als Sponsor sitzt dir nicht im Nacken oder selbst wenn das nicht tut, denkst du ja vielleicht, dass da schon Begehrlichkeiten hochkommen und so. Insofern alles gut. Ja, mehr gibt's auch nicht. Im Gesamtklassement hat sich natürlich nichts verändert. Dann kam die Etappe mit, was war das denn? Ach, das war diese Sprintankunft, ne? Also nicht Sprintankunft, sondern auch so ein ansteigendes Ding.
Mhm.
Vielleicht.
Das war am letzten Freitag die Etappe.
Ja, genau. Das, da ging es doch auch relativ schnell. Ach ja, das war.
Von du, ich habe die Etappen nach Vicenza.
War das? Habe ich vielleicht die Etappen verwechselt eben, dass das die Etappe war, die ich meinte? Nee? Okay.
Nein.
Aber auch
war
da
schon die richtige.
Okay, danke. Das ist zu interveniert. Aber auch da war es so, ne? Zwischen Del Toro, Wout van Aert und wer war da noch vorne, Roglic und so. Da sieht der Pedersen einfach aus wie ein Schrank gegenüber einem kleinen Stühlchen.
Ja, absolut. Also das ist eine andere Kategorie von Fahrer, sage ich mal. Mats Pedersen, obwohl, ja, klar, mit 76 Kilo ist, spielt er in einer anderen ja. Liga wie ein Isaac Del Toro, Wout van Aert, aber auch, der ein ähnliches
Kampfgewicht
hat. Del Toro mit 64 Kilo. Was die absoluten Wattzahlen angeht, kann da natürlich Mats Pedersen viel mehr auf die Pedale bringen als so ein Bergfahrer, sag ich mal. Mhm. Aber für die Art von Zielankunft, wo es dann so, ja, sag ich mal, so ein Kilometer mit 8-10% hochgeht, da reicht es dann halt noch, damit dir die Muskulatur nicht völlig in die Luft fliegt.
Ja, also dafür hat er halt genau die Energiereserven in den Muskeln, die ihm ermöglichen, das noch zu machen. Und ich glaube aber, das Ding hätte auch nicht 200, 300 Meter länger sein können oder dürfen. Dann wäre der komplett explodiert. Das bin ich felsenfest davon überzeugt. Ja, aber auch da wieder, ne, Dritter war Del Toro hinter Van Aert noch. Und ich gucke gerade mal, wo er reingekommen ist, immer relativ weit hinten. Ayuso ist dann nur noch in Anführungszeichen auf Platz 15 reingekommen, zwar mit der gleichen Zeit. Ja, aber es kristallisiert, also das, wo du schon am Anfang relativ früh gesagt hast, ne, nach der Siena-Etappe, ich dachte noch, okay, Del Toro holt da seinen Sieg, ne, den man ihm auch gönnt und den man alle sich freuen, aber zudem, da fing für mich dann noch mehr an die Diskussion beim Team UAE, dass das, ich will nicht sagen, nach außen getragen wird, aber dass man vermehrt versteht, warum Leute darüber diskutieren, ich zumindest. Weil, ja, es wurde offenkundig, dass Del Toro der Stärkere ist. Und jetzt, wenn ich das mit der Verletzung noch mitkriege, höre, ja, gab es auch Gründe.
Ja. Jo,
ja,
dann
mehr
kann man eigentlich zu der Etappe nicht sagen. War spektakulär am Ende, hat sich jetzt aber für die Gesamtgemengelage in Sachen Kampfrosa Trikot jetzt nicht so sonderlich viel getan, außer dass da Ayuso und Del Toro unterwegs auch noch Bonifikationssekunden geholt haben. Aber ich denke, der nächste Tag, Etappe 14 war das. Das war am vergangenen
Samstag,
dem 24. Wo ich dir gesagt hatte, ja gut, ja, heute ist eigentlich
das
so.
Das steht hier auch groß auf dem Zettel, das kannst du mir glauben, mein Freund.
Die langweiligste Etappe des Giro oder die, wo eigentlich am ausgemachtesten ist, dass es dann einen Massensprint geben wird, kam dann ein bisschen anders.
Möchte
ich sagen, dass es da mehrere Faktoren gab, die so eigentlich nicht vorhersehbar waren.
Also, ich möchte an der Stelle zitieren, dass du mich gefragt hast, verdammt, na, so schnell finde ich es nicht. Schade. Verdammt. Ach so, du hast mich dann gefragt, Giro gesehen? Ich darauf, ich habe dir einfach mal vertraut und dachte mir, dass ich heute Abend die letzten 10 Kilometer nachschaue. Oder ist es doch mehr doch sehenswert? Die Aussage von gestern muss ich komplett revidieren. Revidieren ist, fand ich sehr schön, das Wort in dem Zusammenhang. Ja, also es war ausgemacht als langweilige Etappe. Es hat sich dann irgendwie anders ereignet. Und als erstes möchte ich sagen, Kasper Asgreen vom Team Education First macht es seinem Kapitän Carapaz nach und gewinnt auch eine Etappe. Das mal, um das, was vorne passiert ist, direkt mal abzuarbeiten.
Ja, mit Sicherheit hat er auch etwas von diesem Massensturz profitiert, aber ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor war, weil vor dem Sturz und auch danach war ja Wismar voll am Fahren mit Wout van Aert und Co. und hat diese, was ich faszinierend fand, diese Lücke zwischen Spitzengruppe und dem Feld, die war eigentlich nie größer als 2 Minuten und im Finale so 10, 15 Kilometer vom Ziel waren sie dann bei 45 Sekunden, 30 Sekunden, aber dann ging es nicht mehr runter, die haben das nicht zubekommen, weil Kasper Asgreen, das ist natürlich so ein Fluchtspezialist, sage ich mal, und der weiß, wie es geht, also der hatte halt am Ende sich noch so Kräfte aufgespart, dass er da noch mal einen Gang zulegen konnte und hinten im Feld waren die Kräfte mehr oder weniger erschöpft, deswegen kam er dann am Ende auch durch und wenn man sich das Zielfoto auch anschaut hier, er ist da komplett mit Aero-Montur unterwegs. Mhm. Also der hatte sich diesen Tag auch schon so ausgeguckt. Mhm. Hat ja funktioniert am Ende.
Ja, also schönes Ding. Aber gucken, gehen wir mehr zu dem, du hast ihn schon erwähnt, den Sturz. Beschreib nochmal, was genau passiert ist.
Eben drum, ja. Also die Etappe führte nach Nova Gorica. Gorica und Nova Gorica, geteilte Stadt. Also ein Teil in Slowenien, der andere in Italien. Die Etappe endete dann im slowenischen Teil und man hatte zum Ende so einen Rundkurs und fuhr da auch, ja, sag ich mal, so durch die Innenstadt durch. Und da kam ich vorhin darauf, ja, wenn Gravel-Etappen dann gefährlich sind, was ist denn das bitte? Also, sowas darf eigentlich im Prinzip, also kannst du eigentlich nicht reinbauen mehr, wenn da das Peloton kommt. Vielleicht, ja klar, wenn es trocken ist, geht das alles gut, aber da hat es dann halt ein bisschen angefangen zu regnen und die sind, ja, es ist kein Kopfsteinpflaster gewesen, wo die drüber gefahren sind, sondern eher so, ja, diese glatten Pflastersteine, die man aus den Innenstädten halt kennt. Mhm. Und wenn da halt ein Tropfen Regen drauf fällt, ja, es ist wie auf Schmierseife, so war es dann auch. Die sind mit relativ hoher Geschwindigkeit in der Linkskurve reingefahren, einer hat die Bremse gezogen, relativ weit vorne im Feld auch, also in den ersten Positionen. Und es war auch dann noch dooferweise in der Engstelle, wo ja alle mehr oder weniger aufgehalten wurden, bis auf eine kleine Gruppe, sag ich mal, von so 20 Fahrern, die vorne noch durchgekommen sind. Und ja, es war ein relativ heftiger Sturz, also beispielsweise Ciccone musste dann danach, also er ist noch zu Ende gefahren, aber die Etappe dann aufgeben hinterher, Roglic war da auch wieder zu Fall gekommen, und viele wurden halt einfach auch aufgehalten durch diesen Sturz, die standen 1-2 Minuten da, um über die ganzen Körper, die da am Boden lagen oder die kaputten Räder drüber zu klettern und dann das Rennen wieder aufzunehmen. Vorne ist natürlich dann Wismar mit Wout van Aert weiter Tempo gefahren, weil das Rennen war bereits in vollem Gange. Verständlich, dass die dann weitergefahren sind, finde ich. Mhm. Und
man hat
so
ja
kam
gesehen,
dann,
man hat ja auch gesehen an den Abständen, die später die anderen Fahrer hatten, dass sie wirklich so in kleinsten Gruppen oder teilweise auch alleine da reingerollt sind, weil es einfach so ein Chaos war. Also da hat sich ja auch nichts mehr wieder irgendwie oder sehr wenig so zusammengefunden, sondern die sind dann einfach, haben auf ihre Leute gewartet, haben auf die Kapitäne gewartet und sind dann noch in Kleingruppen nach Hause gerollt.
Ja, absolut, man sieht es dann an den Abständen, die da zustande kamen. Also diese erste Verfolgergruppe, in der Carapaz drin war, da war ein Derek G drin, da war ein Simon Yates drin, die hatte 16 Sekunden Rückstand auf den Etappensieger. Und die nächste Gruppe mit den nächsten Favoriten dann 1:04. Also die haben so um die 40 Sekunden oder war es sogar mehr, ein bisschen, ja, verloren auf die erste Favoritengruppe, die dann ins Ziel kam. Und dann eine andere hat es dann noch schwerer getroffen. Antonio Tiberi verliert 2 Minuten an dem Tag, also 1:45 ungefähr gerechnet auf die Gruppe um Yates. Hätte man nie gedacht von der Etappe vorher, ja klar, aber wenn es in so einem Finale dann anfängt zu regnen, da ist dann halt generell die Frage, muss ich bei einem Radrennen so einen Innenstadtkurs oder mit so einem Fahrbahnbelag sowas dann einbauen?
Oder ob man es macht, dass man einfach nochmal diese Safety Zone, also diese 3 Kilometer einfach erweitert und sagt, okay, die nehmen wir jetzt ab der Stadtgrenze oder so etwas. Ne? Das kann auch nicht das Allheilmittel sein, aber dass man
nee,
das
wäre durchaus ein gängiges, probates Mittel, wenn man es irgendwie auf dieser Neapel-Etappe macht und wenn man dann schon sieht oder beziehungsweise da fahren ja auch Vorausfahrzeuge und die dann sehen, hier im Ziel, in der Zielstadt regnet es jetzt plötzlich und wir haben uns das vorher schon bei der Aufnahme der Stadt in die Strecke angeschaut. Wenn es hier regnet, dann ist das nicht mit großem Risiko befahrbar, dann neutralisieren wir einfach das Rennen und diejenigen, die um den Etappensieg fahren wollen, fahren um den Etappensieg und die Klassementfahrer lassen es gemütlich ins Ziel rollen.
Und das kann man ja auch dynamisch entscheiden. Also du musst das ja nicht vor der Etappe sagen, sondern du kannst es ja auch jederzeit noch bis irgendwie, keine Ahnung, bis 20 Kilometer vom Ziel kannst du immer noch sagen, ey, generelle Durchsage an alle.
Ja, wenn es dann ordentlich gemacht wird, also da gab es ja schon genügend Beispiele.
Ja, das, ich weiß, ne? Ich sag Stifter Joch, wer war das? Sag's nicht. Überraschend gut diesmal auch, ich komme nicht auf den Namen, Kolumbianer, Movistar, sag es schon. Erlösung.
Quintana war es da, der die rote Flagge nicht sehen wollte.
Oh, das ist aber eine ketzerische These, die ich aber auch unterstreiche. Ja, damit hatte sich dann auch im Gesamtklassement, ich glaube am Tag vorher hatte sich Simon jetzt schon nach vorne geschoben, kann das sein? Jedenfalls nach Etappe Nummer 14 war es dann Del Toro vor Simon Yates, also dem Team Wismar-Fahrer, muss man doch mal sagen. Simon Yates bei Wismar und Adam bei UAE. So merke ich mir das. Wir Idioten müssen uns Sachen so merken. Ayuso ist dann ein Platz runter. Ach nee, die haben getauscht. Okay, dann war es doch erst an dem Tag. Ayuso ein Platz runter, Carapaz 2 Plätze hoch. Es war also Del Toro vor Yates, Ayuso, Carapaz und Roglic auf der 5. Hatte zu dem Zeitpunkt dann schon 2:23. Derek G, Caruso, Tiberi, Bernal, Arensmann, Pidcock und so weiter und so fort. Etappe Nummer 15, da hattest du mir, ich habe dann angefangen auf deine Ankündigungen, wie interessant Etappen sind, nicht mehr richtig zu vertrauen. Nein, Etappe Nummer 15 hat mich gefreut. Achtung, Ironie-Modus an, weil Carlos Verona ist ja ein guter alter Kumpel von mir. Wusstest du das noch?
Wusste ich noch, ja.
Ja, wir standen einmal an einer Startlinie zusammen, beziehungsweise zweimal hintereinander eigentlich, also den Freitag beim Zeitfahren und Samstag beim Rennen. Und er hat eigentlich alles, was er da an dem Tag gezeigt hat, hat er von mir gelernt. Das muss man so sagen. Ja. Nein, netter Kerl, netter Typ und einfach souverän, vielleicht auch, ne, also jetzt ein bisschen, sie haben jetzt vielleicht dadurch, dass ihr Kapitän raus ist, mehr Freiheiten und ja, schönes Ding. Also schön abgeschossen. Zum richtigen Zeitpunkt attackiert. Fangen, glaube ich, auch noch einiges an Kilometern ins Ziel, die er solo fahren musste. 44, wie ich jetzt gerade lese. Alles richtig gemacht. Auch so ein klassisches Ding irgendwie.
6. Etappensieg schon für Lidl Trek. Also zu dem Zeitpunkt von 15 hatten die 6 gewonnen. Und ja, die wie das letzten Endes zustande kam, da hat er den richtigen Riecher gehabt, weil ursprünglich war auch mal eine ganz andere Ausreißergruppe weggefahren. Unter anderem mit einer Rubio und die wurden dann aber bedingt dadurch, dass am Monte Grappa im Gesamtklassement das Rennen schnell gemacht wurde, wieder eingeholt und nach der Abfahrt vom Monte Grappa lief alles wieder zusammen bei den Klassementfahrern und da aus der Gruppe gab es dann eine Konterattacke, aus der sich die neue Fluchtgruppe gebildet hat und der Carlos Verona hat gleich zum Beginn Einstieg in diesen Zweitkategorie Anstieg nach Dori attackiert und hat sozusagen das Momentum genutzt, um dann diese relativ große Ausreißergruppe, die sich da gebildet hatte, auseinanderzufahren und hat da auch einen knappen Vorsprung ins Ziel gerettet.
Wer so erfreulich dieser Tag für Carlos Verona war, für jemand anderes war dieser Tag weniger schön. Es hatte sich dann hinten, hast du es beschrieben, ne, aus dieser, nach dem Zusammenschluss hatte sich die Gruppe mit von Carlos Verona auch gebildet, woraus es. Unter den, sag ich mal, GC-Aspiranten wurde das Tempo immer mehr verschärft und einer wurde dann Opfer dieser Verschärfung. Das war Primož Roglič, der einfach dann vielleicht auch den vielen Stürzen irgendwann mal Tribut zahlen musste und hat sich dann von dieser Gruppe, wo dann alle, ne, also die typischen Simon Yates, Carapaz, Derek G, Caruso, Del Toro und Bernal, Ayuso auch noch zu dem Zeitpunkt, ja, davon musste er sich verabschieden und hat dann richtig Zeit kassiert an dem Tag. Und er hat dann, glaube ich, in einem Interview noch sowas gesagt, wie so, ja, manchmal gewinnt man, wir müssen gucken, dauert noch lange. Aber für mich war eigentlich an dem Tag klar, dass er mit dem Ausgang des Giros nicht viel zu tun hat. Also das hatte ich so im Gefühl.
Ja, der Trend sprach schon ganz deutlich gegen ihn. Und
sowas von deutlich.
Aus einer Gruppe, sage ich mal, von 20 Fahrern, von Klassementfahrern rausgefallen, was sonst nie und nimmer ohne mit einem fitten Primoz Roglic passiert wäre. Es am Monte Grappa konnte er noch tatsächlich da in der Favoritengruppe mitfahren, was ich dann erstaunlich fand, dass er dann an diesem leichteren Zweitkategorieanstieg Probleme bekommen hat. Die Aktivposten auch auf der Etappe waren tatsächlich wieder Bernal und Carapaz. Mhm. Auf Carapaz war es dann, meine ich, auch durch dessen Antritt dann Roglic zurückgefallen ist. Das war spektakulär anzusehen für die Zuschauer. Letzten Endes hat im Klassement, außer dass Roglic da mehr oder weniger eliminiert wurde im Kampf um den Gesamtsieg, nicht viel verändert. Also es war dann die letzte Etappe vor dem dritten Ruhetag, dann, also vor Woche 3.
Pidcock hat sich auch noch ein bisschen weiter nach hinten verabschiedet, das vielleicht auch noch. Ja, Ruhetag, dann sind wir jetzt schon bei heute, was ist heute eigentlich für ein Wochentag, fällt mir gerade ein, Donnerstag, ne? Dann sind wir jetzt schon beim Dienstag. Wobei vielleicht noch mal eine Sache über den Ruhetag sagen muss, weil da gab es eine Pressekonferenz. Wird sowas, also das weißt du besser, wird sowas grundsätzlich immer nur noch virtuell gemacht? Ich meine, also jetzt den Aufwand für irgendwie da so ein Pult hinstellen, wo irgendwie man verschämt sitzt und so, ist ja eh albern. Und für, ich sag mal, euch Journalisten deutlich einfacher. Wird das, weißt du das? Also ob das nur noch oder ob das noch im Personal gemacht wird?
Virtuell oder Hybrid?
Ja. Okay. Auf jeden Fall dort wurde dann, saß dann Del Toro mit seinen UAE-Leuten und wurde dann doch, ich will nicht sagen überschwänglich, aber ausreichend gut hoch gelobt, um wahrscheinlich bei Ayuso mal kurz einen Wutanfall zu hinterlassen, kann ich mir vorstellen. Ja, und ab dann war zumindest auch offiziell klar, dass Del Toro der Mann für die Gesamtwertung ist. Wenn es nicht vorher so Leuten wie dir und mir schon 100, also schon eh sehr, sehr sicher klar war, aber ab dann war es auch offiziell. Und so ging man dann in den Dienstag rein. Der Etappe nach Piazzolla sul Brenta nach San Valentino in Brentonico.
Ja, es war ein sehr langer Tag, 203 Kilometer mit fast 5000 Höhenmetern, also eine Etappe, wie man sie in den vergangenen Jahren nur noch wenig bei Grand Tours gesehen hat. Dementsprechend hat die auch reingehauen, sage ich mal, ja, im Gesamtklassement. Also da gab es riesige Abstände, um das mal von vorne so ein bisschen aufzurollen. Es hatte vom Start weg eigentlich geregnet. Auf dem Zielfoto sind die Fahrer
auch schlimm geregnet, fand ich.
Absolut, ja. In der Sonne sehen, glücklicherweise wurde das Wetter dann besser, aber na, es gab auch da wieder verschiedene.
Darf ich kurz an der Stelle etwas einwerfen? Ich möchte Ihnen, es hört ja hier keiner zu, es gibt einen Arbeitskollegen, der hat ab und zu mal vielleicht nebenher den Stream auf einem seiner Monitore so ganz kurz nur drauf. Und da bin ich im Vorbeigehen, sah ich das und dann dachte ich so, oh, scheiß Wetter da aber. Und irgendwie gefühlt anderthalb Stunden später gehe ich da vorbei und ich denke mir, hoffentlich haben die sich mit Sonnencreme eingeschmiert und dann, also es war so, also solche Wetterunterschiede habe ich selten so in der Form in Erinnerung, dass sie so groß waren. Aber es ist natürlich besser so, dass es als andersrum, ne, dass später dann der Regenguss kommt. Das nur als Einschub.
Ja, aber auch da gibt es dann wieder verschiedene Stürze. Der erste, der betroffen war, war Joshua Tarling von Ineos Grenadiers, der im Kreisverkehr weggerutscht ist und dann gegen eine Leitplanke geslidet ist.
Das sah auch. Aber die Leitplanke war zum Glück relativ hoch. Ich erinnere mich auch an Stürze, also wenn die jetzt irgendwie so nur halb so hoch gewesen wäre, dann hätte der da auch so ganz blöd mit einem Bein gegen die Leitklampe und mit dem anderen nicht oder so Schnitt. Also er hatte, glaube ich, jetzt noch einigermaßen Glück bei seinem ganzen Pech.
Ja.
Ja, also von Glück, das Gespräch ist jetzt auch blöd. Ja, ich weiß, aber du weißt, was ich meine.
Bei so Stürzen ist das dann immer schwer zu sagen. Kurz darauf gab es dann den nächsten Sturz mit Primoz Roglic und auch Richard Carapaz. Roglic hat daraufhin das Rennen endgültig aufgegeben, ja, ist ausgestiegen.
Das kann ich aber auch so gut nachvollziehen. Ey, irgendwann, wenn du das vierte oder fünfte Mal, jetzt keine Ahnung, wie oft gestürzt bist, irgendwann kann das auch irgendwann, also dann reicht's auch.
Ja, hat er auch selbst hinterher ein kleines Statement über die sozialen Medien von Red Bull abgegeben, indem er das, genau das im Prinzip, was du gerade gesagt hast, bestätigt hast, dass dann einfach in der Summe zu viel war, um dann jetzt hier noch sinnvoll irgendwie weiterfahren zu können. Von daher die völlig richtige Entscheidung, dann das Rennen zu beenden. Carapaz hat sich da nicht so viel getan. Ein anderer Sturz, hast du wahrscheinlich auch gesehen, extrem spektakulär war, von Alessio Martinelli, der in der Kurve, in der Rechtskurve weggerutscht ist und dann eine Böschung runtergeflogen ist, irgendwie 13 Meter tief. Können wir zum Glück sagen, er hat sich dabei keine Knochen gebrochen.
Überhaupt gut rausgekommen aus der Nummer. Der hat, also da, bei sowas denke ich, also gab es schon deutlich schlimmer ausgegangen, insofern.
Puh. Ja, es hat wohl etwas länger gedauert, um ihn da aus den Büschen irgendwie zu bergen, aber das Team hat dann recht schnell in Warnung gegeben.
Okay.
Und dann im weiteren Verlauf hatte sich eine Ausreißergruppe ja schon abgesetzt. Und es gab dann zwei Rennen im Rennen sozusagen, also vorne das Rennen um den Etappensieg, Doppelsieg für die Mannschaft XDS Astana durch Scaroni vor Fortunato. Fortunato damit das Bergtrikot mehr oder weniger zementiert.
Er hat ihn aber auch nett vorgelassen. Also ich glaube, wenn Fortunato es darauf angelegt hätte, aber ja, das ist natürlich die Geste der Dankbarkeit, die dann so üblich ist.
Ja klar, also er war zu sehen, dass er der stärkere Fahrer ist.
Ich hatte noch ein bisschen Schiss, dass es aus Versehen anders ausgeht, dass sie so Hand in Hand da über die Ziellinie fuhren.
Ja, zum Glück hat sich, also ich habe da immer dieses Bild von Richie Porte auf der Champs-Élysées-Etappe im Sinn, wo er den Chris Froome fast beim Freihändigfahren vom Rad reißt noch, dass sowas mal bei so einer Zieldurchfahrt von Zweien passiert aus einem Team.
Aber den Rest hätten ja auch noch zu Fuß gehen können, sag ich mal. Also die hätten ja eine Minute irgendwas, also eine knappe Minute Vorsprung, das hätte sich ausgegangen.
Ja, und dann an diesem, also die Etappe hatte 1, 2, 3, 4 Bergwertungen, also dreimal erste Kategorie, eine zweite Kategorie und der vorletzte Berg, dieser Santa Barbara Anstieg. Also wir waren da unweit des Gardasees, war mit 12,5 Kilometern und über 8% im Schnitt natürlich brutal schwer. Auch da wurde schon dann das Klassementrennen eröffnet. Einige Fahrer hatten da Mühe, wie zum Beispiel Bernal. Kurioserweise war auch er wieder auf der Etappe auch noch gestürzt und sein Team hatte aber vorher noch Tempo gefahren. Was ich auch nicht so richtig verstanden habe oder generell die Taktik von Ineos ist ein bisschen konfus, finde ich.
Also ja, man erkennt keine rote Linie. Also an manchen Tagen fahren sie wie irre und dann geht sich hinten überhaupt nichts aus. An manchen Tagen hat man den Eindruck, sie investieren so wenig wie irgendwie möglich und auf einmal kommt Bernal und attackiert. Also ganz, ganz komisch. Also,
ja, vor allem attackiert er viel zu weit weg im Prinzip vom Ziel. Ja. Also wo will er dann dahin, wenn er A, vorne keinen Teamkollegen mehr hat, und B, ja, er kann ja nicht die ganze Strecke alleine jetzt fahren, klar, wenn er
er heißt nicht Pogacar.
Pogacar hätte, dann könnte das vielleicht schon. Von daher, er müsste, denke ich, taktisch anders fahren, also er müsste halt wirklich bis ins Finale warten und dann müsste halt Ineos Grenadiers erst fahren. So ist er jetzt immer noch gut platziert. Was man bei ihm aber sieht, was erfreulich ist, der hat eine unheimlich gute Grundlagenausdauer. Also er kommt auch immer wieder zurück, also der explodiert nie ganz, also fällt nicht komplett raus und verliert viel Zeit, sondern fährt halt immer sein Tempo weiter, sein Standgas, aber ihm fehlen so diese Intervallspitzen, sage ich mal, wie sie dann die anderen aus dem Klassement setzen können, das merkt man dann doch ganz deutlich. Zurück zum Rennen, da war es dann so, dass im Schlussanstieg auch noch eine kleine Gruppe beisammen war und dann war es, meine ich, Wismar mit Wout van Aert, der aus der Fluchtgruppe zurückkam, der das Tempo da auch erhöht hat für Simon Yates.
Yates
hat dann irgendwann als erster angegriffen. Da konnten dann auch nur Carapaz und und Del Toro und folgen G ist dann auch wieder aufgeschlossen.
Ja.
Und dann, ja, kam die Attacke von Carapaz, richtig clever auch wieder gemacht, kurz gewartet, bis die Attacke von Yates sich so gelegt hatte und dann aus der dritten Position auch für die beiden, für Yates und Del Toro so nicht gleich ersichtlich mit Schwung attackiert, weggefahren und da konnte auch wirklich keiner mehr nachsetzen.
Carapaz macht einfach Spaß bei diesem Giro. Muss ich, klingt wie eine schlechte Werbe-Message, aber er macht einfach, und das Schöne ist ja, er macht nicht nur Spaß im Sinne, er setzt solche Attacken, sondern es ist ja auch erfolgreich. Das, ne, also wie viele Fahrer haben wir schon gehabt, die uns, also Jan Ullrich hat uns sehr viel Spaß gemacht, aber ob es erfolgreich war, nun gut, er ist sehr oft Zweiter geworden, aber, ja, ich bin sehr, sehr erfreut, was Carapaz da liefert.
Was ich ja interessant fand dann tatsächlich, war, dass, also bei Red Bull hatten dann ja nach der Aufgabe von Roglic alle sowieso freie Fahrt und Pellizzari wurde dann vom Edelhelfer zum, sag ich mal, designierten Grand Tour Kapitän fast schon freigelassen, also er hatte einfach freie Fahrt und hat dann gezeigt, was der für ein Potenzial hat mit seinen gerade mal 21 Jahren. Der war nämlich vorher schon aus dieser Gruppe, meine ich, losgefahren und Carapaz ist dann irgendwann zu ihm hingefahren und kurz vorm Ziel hat dann Pellizzari Carapaz stehen lassen. Also zeigt, was der für Potenzial hat.
Glaubst du, es war vielleicht so, dass er bis jetzt den ganzen Giro wegen Roglic, nicht wegen Roglic, aber für Roglic so gefahren ist, dass er eigentlich immer noch ein bisschen was im Tank hatte und jetzt einfach noch nicht so müde ist wie die anderen?
Glaube ich eher nicht. Also er musste ja auch an sein Leistungslimit rangehen und jetzt teilt er sich natürlich auch die Kräfte dementsprechend anders ein. Also wenn er auch eigene Rechnung fahren darf, dann wird er natürlich auch erst im Finale voll losfahren. Nichtsdestotrotz muss man halt sehen, dass der mit seinen jungen Jahren immer, also nach der Etappe dann Neunter in der Gesamtwertung war. Jetzt ist natürlich dann müßig darüber zu spekulieren, irgendwie wäre es gewesen, wenn er jetzt da als Kapitän reingegangen wäre, weil wäre halt nochmal eine ganz andere Situation gewesen, wenn du den ganzen Druck der Mannschaft hast, so kann er jetzt eigentlich frei auffahren und ist natürlich aus italienischer Sicht des Gastgeberlandes eine große Hoffnung, hat den Dreifachsieg an dem Tag, übrigens auch der erste italienische Etappensieg in diesem Jahr, perfekt gemacht, haben sie gleich die ersten drei Plätze belegt. Und dahinter, ja, dann kam Carapaz, wie gesagt, mit 1:10 Rückstand, der hat fast anderthalb Minuten an dem Tag auf, gut anderthalb Minuten auf Del Toro rausgefahren, der an dem Tag erstmals so richtig Probleme hatte. Also da musste er auch irgendwann Yates fahren lassen und Derek G.
Da, und davon war ich eigentlich, hätte ich nicht erwartet. Also waren das jetzt diese, wie viele Höhenmeter waren das jetzt an dem Tag? Es waren relativ 4,7, also genau, ich will nicht sagen genauso viel, aber ähnlich wie schon ein paar Tage davor. Allerdings anders. Ne, es sind immer sehr lange, steile Dinger. Ist es halt so, dass er das Mittel ist, um ihn zu knacken, solche Berge?
Ich glaube, dass er mit seinen, also er ist ja auch erst 21,
ja,
dass er mit seinen 21 Jahren einfach noch nicht diese Grundhärte in den Bergen hat, wie sie andere, sag ich mal, Bergfahrer wie Carapaz, die in der Blüte ihres Schaffens jetzt stehen, sag ich mal, und auch schon einige Profijahre mehr Rennhärte haben, an diesen langen Anstiegen nicht ganz mit denen mithalten kann vielleicht.
Ja, absolut. Also diese kleinen explosiven Dinger, und mit kleinen sind ja jetzt immer noch wahrscheinlich irgendwie Höhenmeter, von denen wir nur träumen, gemeint, aber nicht so lang. Die liegen ihm, da kann er das auch ausspielen, da ist er der Schnelle. Aber ich habe auch so einen Eindruck, je länger der Anstieg dauert, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass es schwer wird für ihn. Und ich fand auch an dem Tag, dachte ich so, eieiei, also ich fand es ein bisschen schade, also ich hätte noch gerne gesehen, aber vielleicht eher aus so, wie man auf einen Unfall guckt und nicht weggucken kann. Ich hätte Ayuso gerne in Topform gesehen, was dann passiert wäre. Also Ayuso nach vorne und fährt Del Toro weg. Wäre es zu dieser Situation gekommen, boah, das hätte so viel Platz für Drama haben können, diese ganze Situation. Aber ja, Ayuso war nicht auf der Höhe.
Nee, der war schon am vorletzten Anstieg abgehängt und kam dann, meine ich, mit 16 Minuten, 13 Minuten Rückstand ins Ziel. Interessant war dann auch, als haben dann auch noch die TV-Kameras eingefangen, als er dann ins Ziel kam, standen da schon genau seine, also wirklich die beiden obersten Teamchefs, Marcin und Mauro Giannetti, und haben ihn da in Empfang genommen, wahrscheinlich erstmal, um ihn auch so ein bisschen zu schützen, dass er nicht gleich vor irgendeine Kamera rennt und irgendwas dann erzählt, was ihm dann nachteilig ausgelegt werden kann.
Ja, interessant. Das hatte ich nicht gesehen. Ja.
Aber es ist ja, also ich fand es dann bezeichnend oder beziehungsweise was ein bisschen jetzt, denke ich, auch für die These spricht, dass Del Toro vielleicht an den langen Anstiegen nicht ganz mit einem Carapaz mitfahren kann, ist das, also der ist ja nicht völlig stillgestanden, sondern da hat schon, ist dann im Rahmen seiner Möglichkeiten gefahren, also ist nicht explodiert, sondern hat so den Schaden eigentlich in Grenzen gehalten, sage ich mal. Klar, 1,5 Minuten ist ein Haufen Holz, was du dann verlierst, aber es sind keine 3-4 Minuten dann geworden, was dann vielleicht für einen Hungerast oder einen kompletten Formeinbruch sprechen würde. Und auch der nächste Tag hat es dann ja gezeigt, dass dem nicht so ist.
Ja, sag ich nochmal, also vor dem nächsten Tag, also dem gestrigen Tag nach Bormio, war es dann so, dass Yates 26 Sekunden hatte, Carapaz 31 und Derek G. 1 Minute 31. Also dass ich jetzt alles, die ersten vier, Caruso danach hatte dann schon wieder 1 Minute 10 mehr. Also die ersten vier bewegen sich innerhalb von 1,5 Minuten, mal grob gesagt. Was ja, ich kann mich nicht erinnern, weil wir das letztes Mal irgendwie noch 1, 2, 3, 4, 5 Etappen vor Ende einer Grand Tour so hatten. Also weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist es gar nicht so lange her, aber ich kann mich nicht drin. Ja, die Etappe nach Bormio, da war viel drin, sag ich mal. Als erstes möchte ich sagen, Bardet. Bardet war eine Ausreißergruppe und ich hatte ihn irgendwie schon so, es war noch zu weit. Also werden ja auch so Dinge vom Wunsch geleitet und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, hoffentlich klappt das. Das hat natürlich nur 10 Sekunden geklappt. Aber ich hätte mich sehr für ihn gefreut, der sich aus seiner Ausreißergruppe gelöst hatte und weggefahren war. Aber hinten die Gesamtklassementfahrer hatten etwas dagegen. Also nicht nur, ich glaube, Bardet hätten sie jetzt nicht als Gefahr gesehen, aber die wollten auch ein bisschen was untereinander ausfahren.
Ja, also die Ausreißergruppe war sehr vielversprechend unterwegs, war auch Georg Steinhäuser dabei. Ja. Der musste dann oder wurde dann sozusagen, musste Mannschaftsaufgaben übernehmen für Carapaz.
Hat aber nicht lange machen können, ne?
Also die Aktion von Carapaz, die dann später gestartet wurde, war dadurch zum Scheitern verurteilt, dass halt UAE noch viele Fahrer in der Gruppe hatte und auch Wismar sehr zahlreich da vertreten war. Also die haben dann am Mortirolo hat Carapaz auf dem letzten Kilometer angegriffen und ist dann mit dem Angriff auch weggekommen. In der Abfahrt ist er dann zu Steinhäuser aufgefahren, aber es war dann im Prinzip Steinhäuser gegen hinten die komplette UAE-Mannschaft fast. Und das ergab dann keinen Sinn, die Aktion irgendwie weiterzuziehen.
Ja, ja.
Das hätte dann zu nichts mehr geführt, was man aber auch da wieder gesehen hat an dem Mortirolo, da hatte dann auch wieder Del Toro seine Schwierigkeiten, ist aber in Schlagdistanz geblieben, immer noch so, dass er in der Abfahrt zurückkommen konnte, was vielleicht, ja, taktisch gesehen, ich mich gefragt habe, vielleicht hätte es Carapaz ein bisschen früher probieren können, dann hätte er vielleicht auf der Kuppe keine 15 Sekunden Vorsprung gehabt, sondern eine halbe Minute, ein bisschen mehr, aber ja, ist dann letzten Endes die Frage, ob es den Aufwand wert ist. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es stand ja lange zur Diskussion, die sind in Mortirolo ja, sag ich mal, in der verhältnismäßig leichteren Seite von Mono gefahren. Es stand lange zur Diskussion, ob man diese Recta Contador fährt. Das ist so eine Passage, im Prinzip so eine 2 Kilometer lange Geraden mit, glaube ich, über 10% Durchschnittssteigung. Also so einen extrem steilen Abschnitt, den man da hätte einbauen können.
10% Durchschnittssteigung?
Ja.
Aber 10% ist doch nicht viel. Nochmal. Aber 10% ist doch nicht so viel, oder?
Ja, aber mit Spitzen über 20%.
Okay, ja, dann ist das was anderes. Okay. Ich dachte nur gerade so, also 10.
Hat man aber letzten Endes aus Sicherheitsgründen nicht gemacht. Also das ist halt so ein, sag ich mal, Ziegenpfad, den Alberto Contador immer mal im Training gefahren ist. Deswegen wurde der so benannt und hat man sich aber letzten Endes dagegen entschieden, weil wenn da die Zuschauer dicht dran gestanden hätten, dann hätte es passieren können, dass da die Fahrer und der ganze Tross gar nicht mehr durchgekommen wäre.
Ja, gut, dass sie es nicht gemacht haben.
Genau, und ja, am Ende war es dann so, dass bei den Klassementsfahrern ja alles wieder zusammenlief. Die waren dann aber irgendwann schon so nah dran an dieser Spitzengruppe, dass an dieser, also sie sind ja dieses Waldlinertal ist das, glaube ich, Richtung Bormio hochgefahren, also dieses ewig lange Tal, wo es die ganze Zeit so leicht bergauf geht. Ja. Kennen viele vielleicht auch, da gab es aber nur noch ein, zwei Anstiege und an diesem letzten Drittkategorieberg Le Motte, da ist dann, ja, hat dann Del Toro zum Gegenstark ausgeholt, sage ich mal.
Kam für mich sehr überraschend. Hättest du damit gerechnet? Also ich dachte, der hängt sich jetzt an Carapaz dran und sagt so, ey, pass mal auf, du willst jetzt hier, du willst mich schlagen, dann mach das jetzt, aber ich hänge mich, ich meinen Atemmaß im Nacken bis ins Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht.
UAE hat das schon schlau gemacht an dem Tag. Also die haben halt ein Tempo gefahren, was Del Toro nicht wehtut, was aber so schnell war, dass die anderen ja nicht mehr wirklich in Mannschaftsstärke darüber fahren konnten, sondern vielleicht nur noch der Kapitän. Und so haben die das an dem Anstieg halt relativ lange verzögert und dann oben raus auf diesen letzten paar hundert Metern ist Del Toro natürlich extrem explosiv und konnte dann nur noch Carapaz hinterher fahren, von der taktisch sehr schlau gemacht.
Ja, das stimmt alles, was du sagst, aber andererseits, es war jetzt nicht der letzte Tag, ne? Also die Körner, die er da investiert hat, nicht, dass das welche sind, die ihm später fehlen werden. Das ist so ein bisschen, frage ich.
Das könnte durchaus sein, ja klar. Also vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass Del Toro den Yates macht und Yates dann
genau.
der richtige Yates, der große Profiteur ist und
die späte Rache des Yates. Ja. Also das habe ich mich gefragt, warum? Also ne, vielleicht einfach ist es so, dass im Team UAE die Fahrer machen, was sie wollen, ne? Und er einfach Bock hatte, das Ding jetzt abzuschießen und vielleicht auch nach dem Tag davor einfach ein Zeichen widersetzen und wer weiß, vielleicht gab es da auch irgendwelche Stimmen, die gefragt haben, Moa, war das die richtige Entscheidung, auf ihn zu gehen?
Na, letzten Endes gibt ihm ja die Entscheidung recht. Also er hatte ja noch
Nein, ist in Rom.
Na, aber was du lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Er hatte ja noch keine Etappe gewonnen. Von daher war das völlig richtig, dass er sich da abgesetzt hat und dann auch im rosa Trikot die Etappe gewonnen hat letzten Endes.
Mit dem Etappensieg, das sehe ich ein. Das ist ein Punkt, den du hast und der ist berechtigt. Ja,
am Anfang der Etappe gab es ja auch eine recht kuriose Szene. Also es hatte sich eine große Gruppe abgesetzt. Also das Feld mehr oder weniger geteilt. Del Toro war in der hinteren Gruppe mit der fast gesamten UAE-Mannschaft und die Lücke war vielleicht 20 Sekunden groß. Aber er fährt im Vollsprint aus dieser hinteren Gruppe in die erste Gruppe rein, anstatt seine Mannschaft dafür zu nutzen. Das ist halt sowas, das würde ein erfahrener, mehrfacher Grand Tour-Sieger vielleicht nicht tun, weil du dadurch damit natürlich auch unnötig Kräfte verschleuderst.
Das war sehr lustig, weil ich habe, also es gibt ja die Funktion bei Discovery, die nicht richtig funktioniert, meiner Meinung nach, aber das wollen wir jetzt mal nicht außen vor lassen. Und dann kannst du so hochgehen, also im Menü, und dann wird dir so neuralgische, also so wichtige Szenen des Rennens.
Highlights
kannst du hinspringen, danke. Und ich habe das gestern Abend angemacht und mir, okay, 155 Kilometer, das schaffst du heute nicht komplett zu gucken, aber naja, guckst du mal. Und dann will ich durch diese Highlights skippen und ganz am Anfang, relativ am Anfang, stand da Attacke Del Toro. Ich so, was soll das denn jetzt? Also ich so, attackiert er jetzt irgendwie nach 20 Kilometern und will dann 130 Kilometer Solo fahren oder was soll das jetzt? Aber hier, dann habe ich das natürlich genau, wie du es gerade beschrieben hast, also immer noch nicht richtig verstanden, aber zumindest verstanden, was da passiert ist. Also wirklich sehr, sehr kurios. Ja, aber wie du sagst, ein erfahrener Fahrer, und es waren ja noch, weiß der Geier, 130 Kilometer oder was. Sehr, sehr komisch. Naja, im Gesamtklassement hatte sich dann aber insofern etwas geändert, dass Carapaz und Yates die Plätze getauscht haben. Ne? War ja auch zwischendurch bei den Moderatoren von Eurosport so ein bisschen das Thema, naja, vielleicht ist sein Ziel auch gar nicht, heute Del Toro aus dem Trikot zu fahren, sondern einfach zumindest schon mal jetzt zu distanzieren. Und das hat er ja gemacht, indem er sich ein paar Bonussekunden geholt hat, ein bisschen Abstand dazwischen gebracht hat und so ihm ein paar Sekunden abgenommen hat.
Ja, das auf jeden Fall wird ihn geärgert haben, dass er, also Carapaz, dass er den Kontakt dazu Del Toro verloren hat. Aber wie sagte Bardet dann, der Del Toro ist da die letzte Abfahrt wie ein Wahnsinniger runtergefahren, als gäbe es keinen Morgen auf rutschiger Fahrbahn. Von daher vielleicht die richtige Entscheidung von Carapaz und Bardet, da nicht noch einen Sturz zu riskieren und lieber dann eine kleine Lücke von 4 Sekunden zu lassen.
Ja, also deswegen Gesamtklassement jetzt Del Toro vor Carapaz, Yates, Derek G, Caruso, Bernal immer noch auf 6. Pellizzari auch nochmal 2 Plätze hoch auf Platz Pellizzari. 2 Plätze hoch mittlerweile auf 7. Einer Rubio vom Movistar auf 8. Adam Yates auf Platz 9. Und Michael Storer auf der 10, der Tudor-Fahrer. So, heute war ich den ganzen Tag auf dem Rad unterwegs. Ich weiß nichts, außer wer gewonnen hat. Und es sieht für mich aus, als wäre das vielleicht die langweiligste Etappe, abgesehen davon, dass es ein schöner Sieg eines deutschen Fahrers war.
Ja, es war klar, dass die Etappe jetzt, sage ich mal, die letzte Chance entweder für die, also es ging über 144 Kilometer von Morbegno nach Cesana Maderno, die letzte Chance ist für entweder eine Fluchtgruppe, die nicht bergfest ist, sage ich mal, also die, wo keine reinen Bergfahrer drin sind, oder aber für die Sprinter. Ersteres ist es dann geworden, weil die Gruppe, die sich abgesetzt hatte, war riesig, und zum anderen war mit Mats Pedersen auch, sag ich mal, ein Sprinter da drin, wodurch ein komplettes Team halt ausfällt, was nachfahren würde, weil Lidl Trek, der hat da mehrere Fahrer drin. Dementsprechend hat die dann kein Interesse nachzusetzen. Ich meine, es waren insgesamt 35 Fahrer oder so, die in dieser Gruppe waren. Und ja, es gab einen ersten, sag ich mal, bergigeren Teil der Etappe. Also war jetzt auch nicht wirklich, dass die da ins Hochgebirge gefahren sind, sondern eher in der Peripherie des Comasees da einige Hügel mitgenommen haben. Und die hat sich dann nochmal geteilt, die große Gruppe. Am Ende waren es dann, ja, sag ich mal, 12 Fahrer, die um den Sieg gefahren sind. Und ja, Nico Denz hat das sehr clever gemacht. Am Ende wurde ein Rundkurs gefahren und er hat sich da eine Stelle ausgeguckt, wo es ein bisschen technischer war, aus so Kurven heraus, hat da attackiert. Also ist ja häufig so, dass wenn so eine große Fluchtgruppe wegfährt, dass im Finale drin häufig die erste Attacke die erfolgbringende auch ist. Mhm. Er hatte sich den Mut genommen, als erster dann auch zu attackieren. Hinten haben sie sich einen kurzen Moment belauert und dann war es das klassische Spiel. Fahr du mal, ich fahre hier
keine
nicht,
Lust,
sondern
ja.
Spar meine Kräfte, und dementsprechend wuchs dann sein Vorsprung an und an. Ja, und am Ende war es dann der erste deutsche Etappensieg bei diesem Giro, der dritte insgesamt für Nico Denz. Er hatte ja schon 2023 2 Etappen gewonnen, und man muss sagen, ja, für Red Bull würde ich sagen, mehr als ein Trostpflaster nur. Nach dem Ausscheiden von Primoz Roglic jetzt, klar, der Gesamtsieg werden sie wahrscheinlich nicht mehr holen, aber man sieht, Pellizzari und Denz, die fahren da plötzlich auf einmal ganz, ganz stark auf.
Mhm. Pellizzari noch auf Platz 7 und ja, also ich will nicht sagen, dass sie befreit auffahren, das klingt gemein gegenüber Roglic.
Ja, aber ich sage mal, in 90% der Fälle, wenn eine Mannschaft mit einem Klassementfahrer in eine Grand Tour reingeht und sie sagen, hey, wir wollen aufs Podium fahren oder sogar die Rundfahrt gewinnen, und dann scheidet der Kapitän aus und plötzlich müssen die ihre Strategie umstellen, auf Etappensiege gehen, 90% der Fälle klappt das nicht. Mhm. Und erstaunlicherweise funktioniert das jetzt bei Red Bull recht gut.
Wäre ich böse, würde ich sagen, sie haben eh nicht damit gerechnet, dass Roglic gewinnen kann. Aber das lassen wir kommentiert. Ich habe es ja auch, ich bin auch davon ausgegangen, dass es durchaus möglich ist. Insofern, ja.
Man muss noch sagen dazu, bei der Etappe jetzt ist dann Juan Ayuso ausgestiegen, aber eigentlich nicht durch die Knieprobleme, sondern er wurde gestern bei der Etappe von einer Biene gestochen und ist aber trotzdem noch an den Start gegangen. Also viele haben vielleicht die Fotos in den sozialen Medien gesehen, wo sein rechtes Auge im Prinzip komplett zugeschwollen ist, wo ich mir schon gedacht habe, vielleicht jetzt nicht so stau, vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko für die anderen Fahrer im Feld, wenn er jetzt da mit einem Auge nur sehen kann und dann an den Start geht. Aber nach einigen Kilometern hat es dann auch eingesehen, dass es da keinen Sinn ergibt, noch weiterzufahren.
Krass. Also hätte ich jetzt, also ich habe ehrlich gesagt vielleicht jetzt nochmal auf ein paar Schritte zurückgegangen an dem einen Tag, also am Dienstag, glaube ich, dachte ich schon, das ist jetzt Arbeitsverweigerung. Ich sagte, Ayuso hat so keinen Bock mehr. Wie gesagt, ich wusste nicht von der Schnittverletzung am Knie, das hatte ich nicht mitbekommen. Aber ich dachte, der wäre einfach dadurch, dass er Ayuso jetzt zum Kapitän gemacht hat, dann wäre so sauer oder so enttäuscht, so eine Mischung aus sauer, enttäuscht, wütend, also diese Gefühle, die zusammen einen wirklich schlechten Mix geben, dass er so ein bisschen Arbeitsverweigerung betreibt. Und Aber dann wäre ja die Konsequenz dieses, also wenn er jetzt dann, wenn er wirklich diese Gefühle gehegt hätte und gerne ausgestiegen wäre oder keinen Bock mehr hatte, dann hätte er das ja ausgenutzt, weißt du, dann hätte er heute Morgen einfach, also das wäre jetzt ein Grund gewesen, wo er noch nicht mal für eine Diskussion hätte angefangen werden können, weil der hätte einfach nur gesagt, ey, guck mal, wie mein Auge aussieht, ich sehe nichts, ich fahre hier nicht mit 100 den Berg runter, wenn ich nur ein Auge zur Verfügung habe. Und da hätte ja auch niemand etwas dagegen sagen können. Also, ne, also.
Nee, also er hat sich da schon sehr solidarisch gegeben und meinte, krass, er wollte nochmal für das Team arbeiten und alles geben, aber hat es probiert, aber klar, es ergab dann keinen Sinn. Aber perspektivisch gesehen ist er natürlich jetzt in einer blöden Situation, sage ich mal, weil er so ein bisschen die Nummer 2, / Nummer 3, hinter Almeida, hinter Pogacar war in dem Team.
Und ach so, war, Entschuldigung, ja, war.
Was passiert jetzt in den kommenden, im kommenden Jahr vielleicht, wenn Del Toro jetzt, sage ich mal, den Giro auf dem Podium zumindest beendet oder ihn vielleicht sogar gewinnt, dann verliert er sozusagen teamintern in der Hierarchie schon mal den Platz an Del Toro, also Ayuso an Del Toro,
ja.
Dass bei den, sage ich mal, wo Pogacar nicht startet, nämlich in der Regel beim Giro oder bei der Vuelta, sonst Ayuso der Kapitän gewesen wäre, dann müsste er sich dann hinter Del Toro anstellen und vielleicht auch noch hinter einem Almeida, der da auch noch Ansprüche anmeldet. Ist natürlich schwierig für so einen Fahrer, der selbst den Anspruch hat, Grand Tours gewinnen zu wollen. Der, auf der anderen Seite ist natürlich die Vertragssituation so, dass er jetzt bis 2028 noch einen Vertrag hat und das Management auch gesagt hat, wir möchten gerne auf jeden Fall, dass er bei uns bleibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn da ein Team ernsthaft Interesse äußert oder der Fahrer wirklich den Wunsch äußert, weggehen zu wollen, dass sich da eine Lösung finden lässt. Also ich sag mal,
ich habe schon das Team offen, welches er nächstes Jahr hat, weil ich wollte gucken, wie viele Fahrer die im Compass kommen, ja schon verpflichtet haben.
Welches meinst du denn?
Du wirst mich
wahrscheinlich Movistar.
Ja, genau.
Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber
ja, wusste ich, dass es wahrscheinlich blödsinnig ist. Ich dachte, okay, Enric Mas haben die verpflichtet, aber so richtig viel, also ne, der hat ja jetzt einen Vertrag, hat er nicht einen Vertrag bis ans Lebensende bekommen oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall.
Genau, man hat seinen Vertrag verlängert.
Und dann habe ich gesehen, okay, die haben nächstes Jahr bisher nur 19 Fahrer und dann bin ich so die Namen durchgegangen und boah, jetzt so richtig aufdrängen für so einen Grand Tour-Sieg tut sich da jetzt auch nicht so richtig jemand. Auch schon ein paar Ältere dabei, also ein Jünger. Also ich weiß jetzt, wenn du jetzt sagst, aus Geldgründen wird das nicht der Fall sein, ne? Dafür kenne ich die Geldsituation der Teams alle nicht. Aber wenn jetzt, da wird ja auch ein bisschen Kohle frei, würde ich mal ganz einfach behaupten, wenn Quintana weg ist, der mit 35 ja nächstes Jahr, also es würde mich wundern, wenn die nochmal einen Vertrag geben, dann kriegt er, dann nenne ich ihn bald Froome 2. Deswegen hätte ich jetzt auf die Movies in der Tat gewartet. Also ich habe mir ein bisschen Angst, dass du entweder meine Gedanken so lesen kannst oder hier, weil ich auf meinem Rechner eingehackt hast.
Ja, ist natürlich spekulativ, aber ich glaube eher, sind dann eher finanzkräftigere Teams, wenn jetzt dann Team Ineos zum Beispiel, wo es Gerüchte gibt, dass die mit Total Energies zusammenschließen, beziehungsweise da einen neuen Sponsor mitbekommen und auch den Anspruch haben, in Zukunft wieder Grand Tours zu gewinnen, wäre das eher, glaube ich, eine Adresse, die sie vorstellen könnten, so einen Fahrer zu verpflichten. Aber kurzum gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Juan Ayuso nächstes Jahr in einem anderen Team fährt.
Ja, das unterschreibe ich auch so. Also dafür ist dieses Team einfach zu gut und ich glaube an Ayuso auch, wie soll ich sagen, Ayuso hat auch einen anderen Anspruch. Also sein Anspruch kann nicht sein, da irgendwie der fünfte Fahrer zu sein. Und so langsam wird er ja zumindest, also der Toro ist vor ihm, Pogacar ist vor ihm, er ist dann vielleicht auf einer Stufe mit Yates jetzt vielleicht sogar. Und wer war da noch? Almeida, glaube ich, ne?
Ja.
Also, na nee. Ich unterstreiche das, was du sagst. Ich glaube auch nicht, dass der nächstes Jahr noch da fährt. Und wenn doch, dann möchte ich bitte nochmal, dass eine Netflix-Kamera bei denen die ganze Zeit dabei ist, weil dann wird es sehr, sehr lustig. Also dann hat das zumindest unter dem Aspekt, Aspekt einen hohen Unterhaltungswert.
Ja, aber zurück zur Etappe zu kommen. Genau. Also wir haben im Prinzip die Geschichte schon erzählt. Also Nico Denz feiert einen ganz, ganz tollen Sieg, seinen dritten beim Giro d'Italia. In der Gesamtwertung, da war so eher so ein bisschen das Thema, was macht man jetzt mit diesem Feld, wenn die auf den Rundkurs kommen mit 13, 14 Minuten Rückstand. Die sind dann aber glücklicherweise so durchgekommen und da gab es dann aber keine Verschiebungen in der Gesamtwertung. Also die Top 19 sind komplett so geblieben.
Ja. So, was kommt denn jetzt? Was passiert die nächsten Tage? Wir haben noch den Freitag, den Samstag und den Sonntag. Sonntag, ich muss gestehen, ich habe heute überlegt, gibt's beim Giro auch so Tour de Honneur oder fahren die noch richtig? Ich meine, fürs Gesamtklassement wird sich nichts mehr tun. Das ist eine komplett flache Etappe.
Nee, am Sonntag ist doch die Papstetappe. Also da wird sogar der Papst an den Fahrern.
Ja, ja, gut, aber der fährt jetzt nicht mehr mit und versucht das Klassement noch durcheinander zu wirbeln.
Nee, aber die fahren, meine ich, starten sogar zu Ehren des Papstes Franziskus im Vatikan statt.
Ja, klar. Franziskus, hast du gesagt? Heißt er? Warte mal. Habe ich jetzt was durcheinander geworfen oder du? Heißt der aktuelle Papst Franziskus? Ich dachte.
Nee, der Alte, der verstorben.
Ach so. Ja, ich dachte schon gerade, der Alte hieß Franziskus. Aber da wird ja nichts mehr passieren im Gesamtklassement am Sonntag.
Nein.
Also da sind wir uns.
Es sei denn, irgendwie, es regnet in Rom auf dem Kopfsteinpflaster und die Rennleitung neutralisiert das Rennen nicht, dann kann das natürlich auch blöd ausgehen.
Gut, gehen wir jetzt mal davon aus, dass unter normalen Umständen am Sonntag jetzt nichts mehr passieren wird im Sinne von...
Nö, dann haben wir noch Etappe 19 und 20 und das sind im Prinzip, wenn man vor dem Giro auf die Strecke geblickt hat, die spannendsten Etappen auch.
Gut, also wie man das einzuschätzen weiß, wissen wir jetzt. Wenn du sagst, eine Etappe ist nicht spannend, die langweilig wurde sogar gesagt, dann werde ich mich darüber amüsieren können, weil vor allen Dingen, man muss mal ganz ehrlich sagen, sonst sagst du mir sehr oft, wann ich einsteigen soll in die Etappe und es ist immer perfekt. Das muss man auch mal sagen. Und deine Vorhersagen zu Etappen sind ja auch nahezu fehlerfrei. Deswegen muss ich auf diesem einen Lapsus, den du den einfach geleistet hast, kurz rumholen. Ich hatte eigentlich vor, ich hatte eigentlich morgen vor, direkt nach der Arbeit ein Ründchen zu fahren von 100 Kilometern. Meinst du, ich soll lieber nach Hause fahren direkt und mich vor die Glotze hauen? Ich könnte um 13 Uhr könnte ich vor der Glotze hängen.
Weil morgen ist eine, ich würde sagen, von drei Königsetappen, also nach dieser Etappe vom letzten Montag, Etappe 16, 19 und 20. Morgen gut 5000 Höhenmeter, da quer durchs Aostatal mit Anstiegen, die man jetzt, sage ich mal, vom Giro d'Italia eher nicht so kennt. Col Cecore, Corson, Pantaleon und Col du Joux kennt man eher eigentlich von der Tour de France oder vielleicht auch anderen Rennen. Der Giro d'Italia ist jetzt nicht so oft in der Ecke, aber es ist natürlich brutal schwer. 1, 2, 3, dreimal erste Kategorie. Einmal Zweiter, einmal Dritter auf 170 Kilometern knapp.
Mhm. Ist das die Etappe, die Del Toro das Genick brechen? Ich hasse dieses Bild eigentlich, aber man sagt so leicht. Wird er an dem Tag die Probleme bekommen, weil die Anstiege lang sind und steil sind und er nicht mit seiner Explosivität die anderen in Schach halten kann? Meine Aussage, ich kann dir jetzt sagen, wie morgen das Klassement aussehen wird. Also ich sage, dass morgen das Klassement Carapaz vor Yates, vor Del Toro aussehen wird.
Kommt drauf an, wie das Rennen so läuft. Also wenn EF sagt, also die Frage ist auch, kann die Mannschaft EF das Rennen so hart machen, dass sie wirklich UAE unter Druck setzen können? Weil realistisch gesehen hat EF, um am Berg Druck auszuüben, einen Georg Steinhauser und einen Cepeda.
Ja, die sind deutlich schlechter besetzt, ja.
Eben, ja, und von daher glaube ich eher, dass sich das morgen noch zwischen diesen dreien abspielen wird nach der Etappe, also dass es da vielleicht Verschiebungen gibt, aber jetzt noch keine Entscheidung fällt und die Entscheidung fällt dann wirklich am Samstag auf der Etappe über den Colle delle Finestre, weil da ist es wirklich Mann gegen Mann, also da hilft ja auch kein Team, keine Mannschaft mehr irgendwie was, sondern wenn du da einmal Probleme hast, dann bist du halt weg vom Fenster.
Ein Satz, den man so an eine Wand, sprühen sollte. Wenn du da einmal Probleme hast, bist du weg vom Fenster.
Am Fensterberg, ja. Finestra ist der Fenster.
Oh, sehr schön. Die Ebene hatte ich noch gar nicht, die habe ich noch nicht gerafft. Ich glaube aber, also glaubst du, dass sich Carapaz Wouters EF verlassen kann darauf? Also sagen, sitzen die jetzt, also pass auf, du sitzt jetzt bei Education First als sportlicher Leiter, ne? Die haben dich einfach wegen deiner Qualitäten, die du unverweigerlich hast, eingekauft und sitzen da. Würdest du denen raten zu sagen, ey, konzentriert dich auf den letzten Tag, konzentriert euch auf den Samstag, der Anstieg ist lang, der Anstieg ist steil. Es ist einfach ein sehr, sehr kontinuierliches, gleichmäßiges Fahren erforderlich und dann bist du, Richard, so viel besser als Isaac. Mach dir keine Sorgen, Sonntag holst du dir das Ding. Oder würdest du sagen, am Sonntag es zu probieren ist gut, aber wenn wir den Samstag haben und es da auch probieren können, dann probieren wir es an beiden Tagen.
Ja, mit Sicherheit werden die es also auf dieser Freitagsetappe auch probieren. Aber die Frage ist halt, ob das von Erfolg gekrönt ist. Sehe ich, ja, jetzt sage ich mal, den Samstag als erfolgsversprechendere Variante, um Del Toro letzten Endes aus dem Trikot zu fahren.
Es ist aber gar nicht so viel Abstand, ne? Also selbst wenn wir sagen, er braucht, er hat nicht das starke Team, er hat eigentlich nur zwei Bergfahrer an seiner Seite, die ihm unterstützen können, ne? Selbst wenn er dann sagt, okay, der erste Berg, der zweite Berg, der dritte Berg, die sind alle anstrengend, die sind alle schwer, die machen das Rennen grundsätzlich schon mal schwer. Ja, und wenn sie zusammenspannen mit Jumbo-Visma noch, also ne, die dann die ja ein gemeinsames Ziel haben, irgendwo Del Toro zu schädigen, dann würde es ja vielleicht reichen, eigentlich auch nur am letzten Berg oder am vorletzten Berg, ne? Das ist ja dieser längere und dann kommt ja eine kurze Abfahrt und dann nochmal ein kleineres steiles Stück. Es würde ja da reichen, 10 Sekunden Zeitbonifikation zwischendurch. Wie wiegt die Fidika zurück? 10 Sekunden, glaube ich, ne? 20 Sekunden habe ich so im Kopf.
Das ist schon ein bisschen mehr, 41, glaube ich, oder so, ja.
Dafür gibt's ja das Internet für solche Fragen.
41 Sekunden sind's.
Ja, okay, aber dann, ne, lass es mal 10 ja, gut, Sekunden schon mal.
Realistischerweise greift Carapaz an dem Col du Joux auf dem letzten Kilometer an, geht dann in die Abfahrt mit dem kleinen Vorsprung, baut dann an diesem Zweitkategorieberg das vielleicht noch aus.
Ja.
Aber ist dann halt die Frage, ob das so viel bei herauskommt. Die These mit Visma würde ich mal nicht unterstreichen, weil bei Visma ist die Situation ähnlich wie bei EF Education Easy Post. Die haben auch eigentlich im Prinzip Wilco Keldermann und mit Abstrichen noch einen Wout van Aert, die in den Bergen stark fahren können. Also die sind jetzt auch nicht die Mannschaft, die das Rennen da schwer machen können.
Ja, aber das sind schon zwei Leute und zwei von Education, das sind schon vier Leute und die zwei Kapitäne sind sechs Leute.
Da würde ich mir eher denken, dass Ineos die Taktik der letzten Tage und Wochen weiterverfolgt und die...
Konfus fährt.
ja, aber konfus fährt zugunsten von Carapaz. Also die machen das Rennen dann halt schwer und sorgen dafür, dass die Beine bei Del Toro schon recht früh vielleicht dann auch müde werden. Da braucht es dann vielleicht gar nicht mal großartig die Mannschaft EF.
Vielleicht möchte man ja auch noch Bernal irgendwie in Stellung bringen. Also Bernal ist so eine ganz komische Wundertüte, finde ich. Also der ist nicht richtig schlecht, und der macht
ja,
mir
wenn
oft,
man
oft macht er mir auch Spaß, wie er fährt und was auch. Also das wirkt auf mich manchmal, als wären das wie zwei verschiedene Fahrer. An manchen Tagen super und man hat wirklich Freude an ihm. Und an manchen Tagen denkt man sich, oh, wo ist er denn jetzt auf einmal hin?
Ja, wenn man sich das dahinter mal anguckt, also wenn wir uns ja nicht nur auf den Kampf ums rosa Trikot beschränken, sondern generell den Kampf ums Podium. Klar, da ist jetzt Yates mit 51 Sekunden noch am Platz der Sonne auf Platz 3. Aber dahinter Derek G, Caruso, Bernal, die halte ich noch alle, sag ich mal, selbst für Bernal halte ich das Podium noch möglich. Also
er müsste jetzt die nächsten zwei Tage wirklich die guten Tage mal kriegen am Stück.
Das zum einen, und er muss es dann tatsächlich, da wäre dann wahrscheinlich wieder die Taktik die richtige, die sie die letzten Tage angewendet haben, nämlich von weit weg probieren, also am vorletzten Berg vielleicht schon, weil er halt 3 Minuten oder mehr gut fahren muss gegenüber einem Simon Yates.
Ja. Ja, aber ich würde mich sehr freuen. Und das könnten auch, also Bernal in Topform würde ich an diesen zwei Tagen durchaus zu dem engeren Kreis der zumindest Etappenfavoriten zählen. Also das, er hat ja auch noch keine Etappe, ne? Also vielleicht
Nein. Ist
das auch eins seiner Ziele, die er dann noch umsetzen möchte.
Ja, auch, also wie gesagt, dieser Kampf ums Podium wird auch spannend. Auch ein Pellizzari, sag ich mal, tatsächlich in den letzten zwei Bergetappen für mich den sogar noch stärker war als Carapaz fast. Also der hat ein Jahr abgehängt an einem Tag sogar. Mhm. Selbst für den wäre es noch, das wäre ein mega Überraschungspodium, möglich tatsächlich aufs Podium zu fahren.
Mhm. Ja, vielleicht gehe ich morgen noch nicht Fahrrad fahren und gucke die Etappe. Scheint mir. Ja, und dann Samstag der Finistre. Ich hätte als UAE sportlicher Leiter gerade, wäre ich nicht entspannt. Also da hätte ich eine schlechte Nacht, glaube ich. Oder?
Ja gut, da kannst du, wie gesagt, mit der Mannschaft nicht viel ausrichten, es sei denn, tatsächlich das Rennen ist so, dass es auf dem Gipfel des Finestre noch so weit nur auseinandergerissen ist, dass du halt in Richtung Sestriere noch was wieder zusammenfahren kannst, weil das ist ja wirklich zum Schluss ein Rollerberg, aber ich glaube, dieser Colle delle Finestre, der ist 18 Kilometer lang mit über 9% im Durchschnitt auf Schotter. Da wird
ja, alles
so auseinanderfliegen.
Das wird ein Massaker.
Ja, ich habe auch noch gar nicht geschaut, wie das Wetter da werden soll, aber ich habe zumindest den Wetterbericht für unsere Region, die Alpenregion hier im Kopf, und da war ja eher Sonne angesagt als für die nächsten Tage.
Das kann ich so bestätigen. Ich habe nämlich auch den Wetterbericht aus München die letzten Tage verfolgen dürfen und da war das fürs Wochenende gut. Ja. Wenn ich dich jetzt zwingen würde, mir das Podium am Sonntag zu nennen oder von Sonntag, wie wird das aussehen?
Das wäre ja schon mal wieder komplett entgegensetzt zu dem, was wir vor dem Giro gesagt haben. Das ist ja nicht anders. Also realistisch gesehen, aktuell in den Bergen ist Carapaz der stärkste Fahrer. Ich glaube auch, dass er das im Tank hat, diese 41 Sekunden noch gut zu fahren. Del Toro ist für mich eine völlige Wundertüte. Also entweder der fliegt jetzt komplett in die Luft die nächsten Tage in den Bergen, weil er hat sowas halt auch noch nie gefahren. Ich denke mal, ja, der wird sich auf Platz 2 bis 4 irgendwo einfinden. Und Simon Yates sehe ich nicht zeigt zumindest die Tendenz der letzten Tage, dass er nicht in der Lage ist, selbst so stark zu attackieren wie Carapaz.
Also ja, die Etappe nach Bormio, ne? Die war so ein bisschen, dass man das Gefühl hatte, jetzt geht's bergab mit ihm.
Ja, also ich denke mal, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Carapaz vor Yates und Del Toro.
Ja, das, was ich ja eigentlich für morgen schon vorhergesagt hatte, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja, ich bin, Del Toro ist einfach schwer. Ich glaube, ich würde auch denken, zwischen Platz 1 und 10 ist da alles drin sogar. Also der kann auch wirklich komplett in den Ring. Wer mir noch gefällt, Derek G, der fährt so unauffällig irgendwie, aber doch sehr konstant und sehr, ich weiß auch nicht, ob er nicht vielleicht an Yates noch vorbeiziehen kann. Das ist nicht so viel. Und wenn Yates hat ja bis jetzt, glaube ich, noch nicht mal einmal einen richtigen schlechten Tag. Und ich denke ja, wie viele noch an diesen erschreckenden Giro, wo er ja zu Hause sein Haus schon rosa hat streichen lassen.
Ja, viele sicher sagen, es war ja auch tatsächlich am Colle delle Finestre, wo Froome weggefahren war und er diesen fürchterlichen Einbruch hatte. Viele sagen, er ist heute noch unterwegs. Aber das, ich glaube, der wird da schlecht schlafen vor der Etappe.
Nee, ich glaube, gerade, also ich schließe jetzt vielleicht auch von mir an, aber gerade wenn man so ein Desaster hat an so einem Ding, ne, dann ist das, glaube ich, gerade noch so eine zusätzliche Motivation. Und der wird da wahrscheinlich viel drüber nachgedacht haben und aus für seine Fehler da lernen. Und das war ja eigentlich nur der Höhepunkt von der Entwicklung. Aber ich glaube, dass man sehen wird, ich traue noch, Carapaz ist für mich auch der klare Favorit, stimmt jetzt auch nicht so richtig, ne? Aber ich halte es durchaus für realistisch, dass das Podium vielleicht sogar Carapaz vor G vor Del Toro. Und dabei gibt es ja nur einen, das habe ich zuletzt irgendwo gehört, es gibt eigentlich nur einen G im Peloton. Der hört zwar nach der Saison auf, aber der hat sich ja schon beschwert, ne?
Ja, also es ist also sehr, sehr schwer einzuschätzen irgendwie, weil es kann so oder so laufen, es ist so knapp beisammen.
Aber auch schön, oder? Ist das nicht
absolut
schön?
Ja, also ich kann mich, es ist eine der spannendsten Grand Tours der letzten 20 Jahre. Auf der anderen Seite kannst du ja auch sagen, klar, Carapaz ist in der dritten Woche tendenziell immer stärker, aber man muss auch sagen, er hat den Giro 2022 auf der letzten Bergetappe gegen Hindley verloren.
Ja, was machen wir? Wir machen, setzen uns jetzt in die Zeitmaschine und fliegen schon mal irgendwie 48 Stunden nach vorne, gucken und kommen dann zurück. Nein, das, ich glaube, das Einzige, was man noch sagen kann, ist, ich wünsche dir, Thomas, dass du in den nächsten zwei Tagen, du wirst in den nächsten zwei Tagen keine Minute Genie Ruhe verpassen.
Hoffe ich doch nicht.
Okay. Ja, Hausbrand oder so. Nein, lassen Sie mich an meinem Fernseher. Ja, ich glaube, dass die nächsten zwei Tage wirklich spektakulären Radsport mit sich bringen und ich hoffe, dass jeder von euch an den Empfangsgeräten, wie die auch immer aussehen mögen, sie und er die Möglichkeit, das zu sehen. Ich werde mal gucken, wie ich das hier auf die Reihe kriege, aber irgendwie wird es schon gehen. Und ja, möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Danke für das Verständnis. Hat in den letzten Tagen keiner gefragt. Irgendwie so, wo bleibt es denn? Wann kommt ihr? Ich danke. Ich nehme damit einfach, oder ich interpretiere es einfach so. Man könnte einfach sagen, es interessiert eh keine Sau mehr. Oder man sagt, ihr wisst, dass wenn wir nicht kommen, dass ihr dann guten Gründe habt. Und das war in dem Fall der Fall. Und dementsprechend vielen herzlichen Dank. Und ja, habt alle einen tollen Giro. Und wir hören uns relativ nah danach. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.